have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich wurde ebenso wie mein hochgeschätzter, heißgeliebter Kollege Julius Schubert wieder von den Vereinigten Staaten nach Deutschland getradet, wenn man so will. Wir sind wieder zurück und jetzt begrüße ich den eben jenen Julius Schubert natürlich erstmal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir.
Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber geredet. Jetlag hält sich Gott sei Dank bei uns beiden in Grenzen, auch wenn es 9 Stunden Zeitverschiebung waren. Ja, ich bin super wieder angekommen aus San Francisco, genieße hier das sonnigere Wetter, als wir es hatten auf unserer Reise. Wie geht's dir, mein Bester?
Mir geht's auch gut. Ich hatte ja richtig Bammel vom Jetlag, weil mich das nach unserer gemeinsamen LA-Reise damals vor 3 Jahren inzwischen schon ganz schön mitgenommen hatte und es mir einfach komplett dreckig ging für ein paar Tage. Aber das ist zum Glück diesmal nicht passiert. Mein Schlafrhythmus ist sehr verschoben, das muss ich schon sagen. Also dieses Klassische, was man sich unter Jetlag vorstellt. Heute Nacht zum Beispiel konnte ich erst um 4:30 einschlafen. Hab die Zeit genutzt, bisschen NBA hin und her gesappt. Hab das Finish von Spurs gegen Hawks gesehen. Ich hab den Game-Winner von Darius Garland gesehen. Alles Dinge, die du sicherlich gerade auch schon aufgearbeitet hast in einem morgendlichen Reel. Gehe ich recht in der Annahme?
Heute nicht. Ich habe direkt nach dem Aufstehen angefangen, mich an mein Jimmy Butler Warriors Video zu setzen, dass ich das so schnell wie möglich rausballern kann. Das ist jetzt dann auch um 11 schon online gegangen für die Leute da draußen. Deswegen habe ich heute mal ein bisschen die Prioritäten verschoben, weil ich denke, an einem Morgen wie heute ist es, glaube ich, nicht ganz so wichtig, was wir auf dem Parkett in der NBA verpasst haben, sondern deutlich relevanter, was wir verpasst haben in Sachen NBA Trades, NBA Trade Deadline Moves. Und das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt hier und heute zusammengefunden haben, obwohl wir eigentlich erst gesagt haben, wir nehmen die Folge morgen früh auf und hauen die Nacht der Deadline raus. Aber man konnte ja nicht davon ausgehen, dass heute Nacht so extrem krass viel passiert, dass wir jetzt einfach gesagt haben, Alter, wir müssen die Folge heute aufnehmen. Wir können jetzt nicht noch einen Tag warten. Scheißegal, ob noch irgendwas passiert. Dann arbeiten wir das halt später nochmal auf. Aber jetzt hier so schnell wie möglich müssen wir unsere Einschätzungssätze abgeben. Deswegen heute mal eine Pause gemacht von den morgendlichen Reels und dann ab spätestens übermorgen geht's dann auch wieder los auf Instagram mit den morgendlichen Reels. Aber heute gibt's erstmal andere Dinge, die wir auf jeden Fall besprechen müssen.
Völlig verständlich. Du hast es gerade schon richtig gesagt. Wir wollten eigentlich morgen aufnehmen, aber dachten uns dann, nee Mann, es ist so viel passiert. Und deswegen würde ich sagen, let's go, weil ich habe ein Hard Out heute. Ich muss in ungefähr 1,5 Stunden muss ich die Segel streichen mit der heutigen Aufnahme. Und deswegen haben wir gesagt, wir klappern jetzt auf jeden Fall erstmal die größeren Moves ab und analysieren die für euch. Natürlich auch schön in die Tiefe gehend, mit Fit, mit allen Seiten, wie ihr das von uns gewohnt seid. Und dann gucken wir mal hinten raus, wie viel Zeit noch bleibt für weitere von diesen kleineren Trades. Heute im Laufe des Tages kann natürlich dann auch noch was passieren. Die Trade-Deadline ist heute Abend um 21 Uhr deutscher Zeit. Und dann eventuell, wir haben morgen sowieso vor, eine Supporter-Folge aufzunehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dann einfach in dieser Supporter-Folge dann noch ein paar von den kleineren Moves abarbeiten. Wenn ihr also Bock habt, da jetzt schon mal vorbeizuschauen auf patreon.com/doublestepback, dann werden wir euch sehr verbunden. Da könnt ihr uns nämlich mit monatlichen kleinen Beiträgen unterstützen und kriegt dafür Bonusfolgen, unter anderem eben jene, die wir morgen auf jeden Fall aufnehmen werden. Vielleicht sogar mal mit ein paar Trades. Aber wie gesagt, wir schauen jetzt erstmal heute, wie weit wir kommen. Ich würde sagen, du bist gerade voll in der Materie. Es ist natürlich auch der große Blockbuster gewesen, der am späten gestrigen Abend bzw. in der Nacht passiert ist. Die Jimmy Butler Saga ist endlich vorbei. Und Jimmy Buckets ist jetzt ein Golden State Warrior. Wir hatten in San Francisco noch spekuliert, ob wir ihn vielleicht sogar bei seinem neuen Team sehen. Da sind wir zuerst davon ausgegangen, dass es vielleicht die Phoenix Suns sein könnten, die wir ja in unserem zweiten von 2 Warriors Games sehen durften. Dann sind so die ersten Gerüchte aufgekommen. Die Warriors sind auf der Pirsch und suchen nach einem weiteren All-Star. Vielleicht ist es Jimmy Butler. Dann waren wir so, hey, vielleicht sehen wir Jimmy Butler, aber halt nicht bei den Suns, sondern bei den Warriors. Beides nicht eingetroffen, ein bisschen verspätet. Kommt jetzt aber dieser Trade. Die Warriors geben ab Andrew Wiggins, Dennis Schröder, der zu den Utah Jazz verschifft wird, die sich hier in diesem Trade mal wieder also eines von mehreren Teams, hier mit eingeschlichen haben. Das gleiche haben die Detroit Pistons gemacht. Die nehmen Lindy Waters III auf, der tatsächlich ein Teil der Rotation war bei den Warriors, und Karl Anderson. Das heißt, vier Rotationsspieler gehen raus, Jimmy Butler kommt zurück. Man gibt den eigenen 2025er Pick-up nach Miami, der ist Top 10 protected, wird also wahrscheinlich, hoffentlich, wenn man nach den Warriors ausgeht, wird der wahrscheinlich rübergehen und irgendwo in der Late Lottery oder so in den Late Teens landen. Und nicht nur das, Jimmy Butler kommt an und hat prompt bekannt gegeben, dass er seine Spieleroption, die er hat für die kommende Saison, nicht ziehen wird und stattdessen eine 2 Jahre 121 Millionen Dollar Vertragsverlängerung unterschreiben wird bei den Warriors. Also den neuen Max-Contract, über 2 Jahre zumindest, den er sich von den Miami Heat gewünscht hat, den die Miami Heat ihm offensichtlich nicht auf den Tisch legen wollten, den hat er jetzt in der Bay bekommen. Wo möchtest du anfangen? Willst du erstmal die Formalitäten hier nochmal durchsprechen, über die Butler Extension sprechen, oder gehen wir direkt rein und fragen uns, wie Jimmy Butler in dieses Warriors-Team spielerisch reinpasst?
Lass uns gerne direkt reinstarten und diesen Move für beide Teams besprechen, ob es hier einen klaren Gewinner gibt, vielleicht einen klaren Verlierer, ob es überhaupt Gewinner und Verlierer gibt und wie wir diesen Move für beide Seiten bewerten. Aber ja, lass uns sehr gerne anfangen mit der Golden State Warriors Seite dieses Deals. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin sehr, sehr gespannt zu erfahren, wie es dir geht, weil bei einigen der Trade-Deadline-Moves, die wir jetzt gesehen haben, kann ich mir vorstellen, dass ich ein bisschen weiß, in was für eine Richtung du tendierst. Wenn wir gleich über den Lakers-Move beispielsweise reden, glaube ich, ganz gut einschätzen zu können, wie da so deine Gefühlslage ist. Bei der Sache jetzt habe ich vorher überlegt, okay, was könnte er dazu sagen? Ich bin sehr gespannt, weil ich überhaupt nicht weiß, in welche Richtung du argumentieren wirst. Ich bin zwiegespalten. Für beide Seiten übrigens, aber wir reden ja jetzt erst über die Warriors-Seite, weil ich auf der einen Seite verstehe, warum die Warriors diesen Move gemacht haben und nachvollziehen kann, dass sie ihn gemacht haben. Auf der anderen Seite liebe ich ihre Zukunftsaussicht nicht. Das gleiche gilt für Miami, über die wir dann danach reden. Ich verstehe vollkommen, warum sie es gemacht haben. Es ist kein schlechter Move von ihnen. Ich liebe nicht ihre Zukunftsaussicht. Aber zurück zu den Warriors, die jetzt irgendwo all-in gegangen sind und sich entschieden haben, wir wollen in dieser Steph Curry, Steve Kerr, Draymond Green Ära noch einmal den Angriff auf den Titel wagen. Wir haben Ambitionen, wir wollen nicht in diesem Mittelfeld sein, wir wollen nicht ein Spiel gewinnen, ein Spiel verlieren, ein Spiel gewinnen, ein Spiel verlieren. Wir hatten da sehr gute Einblicke bekommen in San Francisco, was dieses Team kann. Auf der einen Seite im Spiel gegen die Thunder, die man geschlagen hat, trotz SGAs 52-Punkte-Performance. Und dann 2 Tage später ist es gefühlt ein ganz anderes Team, was von Phoenix auf die Fresse bekommt. Und so ist die ganze Saison irgendwo. Man gewinnt, man verliert, man ist irgendwo im Mittelmaß, man hat gute Spiele, man hat schlechte Spiele. Es gibt nicht so richtige Direction. Steph Curry ist nicht wirklich glücklich, Draymond ist nicht wirklich glücklich, Steve Kerr ist nicht wirklich glücklich, Ownership ist nicht zufrieden mit diesem Mittelmaß, was man an den Tag legt. Und ich finde es gut, dass man endlich gesagt hat, wir versuchen auf Win Now noch zu gehen und wir versuchen Steph Hilfe an die Seite zu stellen. Und dass man Jimmy Butler geholt hat, ist in meinen Augen eine sehr nachvollziehbare und richtige Entscheidung. Ich glaube erstens, dass man nicht zu viel abgegeben hat für Jimmy Butler. Und ich glaube zweitens, dass Jimmy Butler besser in dieses Team reinpasst, als viele denken. Andrew Wiggins, der Abgang wird irgendwo wehtun. Der Dennis Schröder-Abgang eher weniger. Kyle Anderson war ein gutes Piece in diesem Team. Man hat irgendwo was an Tiefe verloren. Dass man einen geschützten Erstrund-Pick abgeben hat, ist absolut im Rahmen. Vielleicht nochmal zum Verständnis, das ist ein Top-10-Protected-First-Rounder. Sollten die Warriors also in der Top 10 landen, behalten sie diesen Pick und der wird zu einem Top-10-Protected-Pick aus der ersten Runde im 2026er NBA-Draft. Sollten die Warriors aus irgendeinem Wunder auch da wieder in der Top 10 landen, dann wird dieser Pick zu einem ungeschützten 2027er Erstrunden-Pick. Sehr unwahrscheinlich, dass der Pick überhaupt jetzt nicht converted wird direkt im kommenden NBA-Draft. Also das ist wahrscheinlich ein Pick, der irgendwo in dieser 11er bis 18, 19er Range am Ende landet und dass die Warriors nichts darüber hinaus an Draft Capital abgeben haben, ist, finde ich, auch sehr, sehr gut aus ihrer Sicht. Das heißt, man hat hier auf gar keinen Fall overpaid im Sinne von Assets, die man abgeben hat. Man hat sehr wahrscheinlich overpaid, jetzt wo man Butler 60 Millionen pro Jahr bezahlt für die nächsten beiden Jahre. Aber wenn du ihn reinholst, wenn du was jetzt für ihn abgibst und all in gehst, so, dann ist diese Verlängerung die damit einhergeht, eigentlich selbstverständlich. Ich denke, man wird sich da vorher geeinigt haben und für alle Beteiligten war klar, dass wenn dieser Trade über die Bühne geht, dass Butler dann auch verlängert und dass er jetzt dann auch nicht auf krass viel Gehalt verzichten wird. Der spielerische Fit ist in meinen Augen gut. Man kann auf den ersten Blick, und ich hatte es in meinem Video heute früh auch gesagt gehabt, sagen, ey, Butler ist kein krasser Shooter, das passt nicht so richtig. Du musst kein krasser Shooter sein, um ein krasser Offballspieler zu sein. Jimmy Butler ist ein fantastischer Screener am und abseits des Balles. Jimmy Butler ist ein hervorragender Cutter. Er ist ein Lob-Threat. Und wenn du als Defense von ihm weghilfst, dann wird er dich bestrafen, selbst wenn er kein Knockdown-Shooter ist. Ich stelle mir diese Split-Actions vor mit Draymond, der den Ball in seinen Händen hat. Und dann stellt Butler den Offball-Screen für Steph oder Steph für Butler. Die werden gute Looks am laufenden Band produzieren. Ball-Screens von Butler für Steph oder von Steph für Butler. Da kann man, denke ich, ganz viel machen. Man kann einen dieser beiden immer noch elitären Perimeter-Creator 48 Minuten lang immer mindestens auf dem Parkett haben lassen, während beide halt selbstverständlich starten und closen. Ich glaube, dass Butler defensiv mittlerweile leicht unterbewertet ist. Lange natürlich nicht mehr der Defender, der er mal war, ebenso wie ein Draymond Green. Aber auch das passt, denke ich, ganz gut da zusammen. Und man hat Steph Curry jetzt basically seinen besten Onboard-Creator seit Kevin Durant damals an die Seite gestellt, gerade am Perimeter. Und das wird Steph entlasten, das wird ihm helfen. Und ich denke, dass die Warriors ein sehr gutes Team jetzt sind, auf jeden Fall ein besseres Team, als sie es vor diesem Trade waren. Wir wissen natürlich nicht, wie Jimmy Butler zurückkommt. Er hat diese Saison noch keinen kompetitiven Basketball gespielt, auch wenn er einige NBA-Spiele schon absolviert hat. Er war verletzt in den letzten Playoffs. Wir haben ihn das letzte Mal auf dem allerhöchsten Level gesehen in den Playoffs 2023. Das ist basically fast 2 Jahre her. Wir wissen natürlich nicht, wie verletzungsanfällig er jetzt mittlerweile dann ist und sein wird in Golden State. Hat seit 2019 keine 65 Spiele pro Saison mehr absolviert. Auch das sollten wir hier nicht außer Acht lassen, dass Jimmy Butler mittlerweile sehr verletzungsanfällig ist und sich das sehr wahrscheinlich auch mit reinziehen wird in seine Warriors-Ära. Von daher glaube ich, wie gesagt, die Warriors sind besser geworden, aber denke ich, dass sie genug besser geworden sind, um ernsthaft um diesen Titel mitzuspielen? Nein. Ich glaube nicht, dass Golden State hier sich absetzen kann, also sie sind jetzt reingekommen in diese Verfolgergruppe der Thunder. Ich glaube nicht, dass sie sich in irgendeiner Art und Weise von dieser Gruppe absetzen konnten durch diesen Trade oder absetzen werden können in dieser Saison. Ich glaube, dass der Westen OKC ist und dann gibt es eine Verfolgermannschaft von 6, 7, 8 Teams und in der sind die Warriors. In dieser Verfolgertruppe sind beide LA-Teams, die Mavericks, die Grizzlies natürlich, die Rockets, die Nuggets, die Timberwolves und jetzt dann auch wieder die Golden State Warriors. Aber ich glaube nicht, dass sie diesen Trade zum klar zweitbesten Team dieser Conference geworden sind. Ich glaube nicht, dass sie auf einem Level sind mit den Oklahoma City Thunder. Man hat sich allerdings eine bessere Chance gegeben, jetzt mit Steph noch einen Titel zu holen, solange Steph noch einigermaßen gut ist. Die Chance hat man vergrößert auf jeden Fall, auch wenn sie jetzt nach wie vor nicht groß ist, ohne dafür zu viel abzugeben. Und deswegen mag ich den Move. Und ich verstehe, dass sie ihn gemacht haben und ich finde gut, dass sie ihn gemacht haben. Ich liebe ihre Zukunftsaussichten trotzdem nicht.
Ich sehe es sehr, sehr ähnlich. Ich kann den Move absolut verstehen. Ich bin vor allem in Verbindung mit der Vertragsverlängerung der direkt folgenden, bin ich absolut kein Fan davon, weil Jimmy Butler eben 35 Jahre alt geworden ist und du zahlst ihm jetzt knapp über 60 Millionen pro Jahr für die nächsten beiden Jahre. Das ist schon ein ganz schönes Wort. Ich denke, dass die offensive Produktion, die er bringen wird. Wir müssen hier irgendwie zweierlei denken. Zum einen gehen wir davon aus, dass Jimmy Butler der Jimmy Butler ist, den wir, sagen wir mal, zu Beginn der Saison, bevor jetzt diese ganze Saga angefangen hat und er überhaupt, also offensichtlich überhaupt gar keinen Bock mehr hatte, auf dem Feld zu stehen. Zu Beginn der Saison war es ja noch mehr oder weniger ein normaler Jimmy Butler. Wahrscheinlich hatte er da schon nicht mehr wirklich Bock. Wahrscheinlich haben sich da schon erst die Risse ergeben in diesem Verhältnis. Aber das war ja auch kein umwerfender Spieler, den wir zu Beginn der Saison gesehen haben. Und ist dann die offensive Produktion tatsächlich so viel höher als das, was dir jetzt Wiggins und Schröder zum Beispiel in Personalunion geben können?
Ich denke schon. Ich glaube
wahrscheinlich ja, aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Wie gesagt, wenn wir den Jimmy sehen, den wir jetzt bislang einfach in dieser Saison gesehen haben. Wenn wir einen motivierten und einen, ich zeig's euch allen und einen, ich, keine Ahnung, häng mir ein Bild von Pat Riley in den Lockerroom rein, dann gar keine Frage. Dann hat Jimmy immer noch das Potenzial, ein Top 20, Top 15, vielleicht sogar, wenn er auf das ganz krasse Level kommt, wieder ein Top 10 Spieler zu sein in der Liga. Und das ist halt die Upside, auf die die Warriors jetzt hier setzen. Und das verstehe ich. Ich denke, den Move, wir machen etwas und gehen aber gleichzeitig auf Nummer sicher. Und dieser Move in Verbindung mit Steph Curry, ich weiß nicht, sagen wir Nikola Vucevic so, spielt, wir wissen, was Nikola Vucevic ist. Er spielt eine verhältnismäßig gute Saison. Wir wissen, was kommt, wenn er reinkommt in dieses Warriors-Team. So, jetzt haben wir Nikola Vucevic drin und in Verbindung mit Steph und Draymond, das macht uns zu einem Top-4-Team im Westen. Das macht uns zu einem Contender. Ist ja nicht der Fall bei einem Nikola Vucevic-Trade. Das wäre auch nicht der Fall gewesen bei einem Zach LaVine-Trade. Also bei diesen ganzen potenziellen Namen, die da rumgeschwirrt sind, außer vielleicht Kevin Durant, aber wie sich dann rausgestellt hat, das war wahrscheinlich von vornherein einfach unrealistisch. Diesen Move, wir wissen, was wir bekommen und das, was wir bekommen, macht uns zum Contender. Ich glaube, den gab es einfach nicht. Und jetzt haben sie sich eben für einen Move entschieden, wir wissen nicht so richtig, was wir bekommen, aber wenn wir das bekommen, was wir uns erhoffen, dann sind wir ein Contender. Wenn wir nicht das bekommen, was wir uns erhoffen, dann haben wir halt verkackt. Aber wahrscheinlich hatten wir sowieso schon verkackt mit diesem Kern. Du hast gerade die Probleme der Warriors ein bisschen skizziert. Deswegen, ich bin kein Fan von dem Trade, beziehungsweise vor allem in, wie gesagt, in Verbindung mit der Vertragsverlängerung. Aber ich kann es schon nachvollziehen. Ich bin jetzt auch nicht wahnsinnig optimistisch, dass es funktionieren wird. Weil ich glaube, wir hatten ja auch in unserem Top 20 Ranking vor der Saison bei Jimmy Butler schon so eine kleine Diskrepanz drin, in dem, was wir uns von ihm erwarten. Nee, war es vor der Saison? Nee, vor der letzten Saison, in unserem ersten Top 20 Ranking. Da haben wir vor allem über ihn gesprochen gehabt. Und letztes Jahr haben wir ihn dann beide total abgestraft gehabt. Oder jetzt vor dieser Saison, meine ich, diesen Sommer. Ich bin nicht wahnsinnig optimistisch, dass wir jetzt plötzlich wieder den Jimmy Butler sehen, der diese Warriors jetzt hier zu einem krassen Contender machen könnte. Aber die Chance besteht. Und man muss, glaube ich, den Hut ziehen. So, der Gegenwert ist okay. So, man gibt den einen First Rounder ab. Der ist auch noch protected. Ja, mein Gott. Wiggins tut natürlich weh. Zum einen die Geschichte, die er hat in diesem Team. Zum anderen das, was er auch einfach spielerisch ist. Wir haben selber mit eigenen Augen gesehen. Gegen die Thunder war er einer der großen Sieggaranten. Schröder hat nicht so wunderbar funktioniert in seiner Zeit jetzt in Golden State, in seiner kleinen Zeit in Golden State. Lass uns gerne auch gleich noch ein paar Worte zu ihm verlieren, nachdem er gesagt hat, die NBA sei ein moderner Sklavenhandel und zwei Tage später wird er getradet. Das ist irgendwo ein bisschen Ironie des Schicksals. Karl Anderson tut weh, Lindy Waters tut ein bisschen weh, aber das ist okay. Also das ist ja ein No-Brainer-Deal. Wenn wir jetzt wüssten, es kommt ein Top-15-Spieler in der NBA-Level, Jimmy Butler, nach Golden State, dann ist es ja ein No-Brainer, dieser Trade, vom Gegenwert her. Und dann ist wahrscheinlich sogar die Vertragsverlängerung ein No-Brainer. Weil dann sagst du, komm, selbst wenn du nächstes Jahr, die nächsten zwei Jahre jetzt noch mehr abbaust und noch mehr mit Verletzungen zu tun hast, wenn du diesen einen Playoff-Run noch in dir hast und uns in eine Finals-Serie bringst, dann war es es wert. So, und jetzt versucht man eben diese letzten 1, 2, 3 Jahre, die Steph Curry noch hat auf diesem hohen Niveau, die Draymond Green noch hat auf diesem hohen Niveau, versucht man zu maximieren. Es ist ein riesiges Risiko, es ist ein Lotterieticket, das man sich jetzt hier reingeholt hat. Wenn es nicht funktioniert, sieht es sehr düster aus, cap-technisch und flexibilitätstechnisch. Aber das wäre sowieso der Fall gewesen. Also ja, ich bin kein Riesenfan vom Trade. Ich bin nicht wahnsinnig optimistisch, dass es funktioniert. Aber ich verstehe absolut, warum die Warriors hier diesen Weg eingeschlagen haben, weil die Upside halt so hoch ist, wie sie das bei keinem anderen Move gewesen wäre. Außer, wie gesagt, vielleicht Durant. Aber ich glaube, das war utopisch.
Ja, haben sich Suns schön reingeschissen. Noch schön Kevin Durant geshoppt. Und jetzt hat man den Beal, der, wo man kein Geheimnis draus gemacht hat, dass man ihn gerne abgeben würde. Jetzt hat man den Kevin Durant, wo jetzt auch durchgesickert ist, dass man bereit war, ihn abzugeben. Hat den Kader bisher nicht verbessert und steht jetzt so da, wie man da steht. Also Phoenix auch läuft richtig bei ihnen. Läuft richtig. Kann man nicht meckern.
Wollen wir ganz kurz ein paar Worte verlieren zu Dennis, bevor wir zur Heat-Seite kommen?
Ja, ich habe nicht allzu viel zu sagen über Dennis. Er hat nicht reingepasst in Golden State. Ich denke nicht, dass man ihm da sehr nachtrauert. Er wird nicht bei den Utah Jazz bleiben, wie einige reliable sources schon berichten. Das heißt wahrscheinlich Buyout und dann zu irgendeinem Contender-Team. Aber ich habe da auch nicht wirklich eine Meinung, wo er dahin sollte, wem er jetzt helfen kann. Wenn du mich fragst, ob die Lakers ihn sich holen sollten, ist die Antwort ein klares Nein. Deswegen, ich habe jetzt nicht wirklich viel zu sagen zu Dennis. Abgesehen vielleicht davon, dass, ich meine, ja, ist das Trade-System so perfekt, dass du eines Morgens aufwachst und ans andere Ende des Landes ziehen musst, während du eigentlich irgendwo einen Vertrag unterschrieben hast, einen Arbeitsvertrag bei irgendeinem Team. Ist es ein perfektes System? Nein. Ist es ein perfektes System, dass jetzt gerade die Trade-Deadline ist, wo aktiv noch Spiele stattfinden? Wahrscheinlich auch nicht. Und wird es Dennis ankotzen, dass er so rumgereicht wird in der NBA? Ja. Aber ich weiß nicht, ob man gerade zum Anfang des Black History Month in Amerika das Wort Sklavenhandel in den Mund nehmen sollte, wenn du, weiß nicht, 60 Millionen Net Worth hast und in der NBA spielen darfst. Die Kritik an dem System vollkommen gerechtfertigt. Aber weiß nicht, Sklavenhandel, ob das so das perfekte Wort ist dafür, weiß ich jetzt nicht.
Ja, ich fand's auch ein bisschen drüber. Also ich weiß nicht, ich gucke jetzt gerade mal, was verdient denn Dennis jetzt gerade aktuell? 2 Jahre 25 Millionen, ist das immer noch die aktuelle Extension, die er damals mit den Raptors unterschrieben hat? Ja, also Dennis Schröder verdient dieses Jahr 13 Millionen Dollar.
Ja.
Also sagen wir mal so, wenn der Schwarzwälder Bote jetzt, mein Arbeitgeber, morgen zu mir kommen würde und sagen würde, hey, wir schätzen deine Arbeit so sehr, hier neuer Vertrag, 13 Millionen Jahresgehalt, hast du dir verdient, Junge, hast du dir verdient. Aber es könnte sein, dass wir dich dann ohne Vorwarnung bis einschließlich 6. Februar nach Dessau schicken zu einer anderen Zeitung, wenn das für uns Sinn macht. So, ist halt ein Business, so, mein Gott, sorry. Da würde ich natürlich sagen, puh, also in Dessau will ich eigentlich auf gar keinen Fall leben. What are you doing, man? Aber ich würde unterschreiben. Also die 13 Millionen würde ich trotzdem nehmen. That's what the money's for, wie man so schön sagt. Ich verstehe die Kritik an diesem System und das würde jetzt auch hier voll den Rahmen sprengen. Das wäre vielleicht tatsächlich mal irgendwie ein Thema für eine eigene Folge, so verschiedene Sichtweisen, wie man dieses ganze Trade-System und Salary Cap und Draft und all diese Unterschiede, die es halt gibt zu dem, was wir in Europa kennen, könnte man vielleicht mal beleuchten. Aber ich weiß nicht, ob du in der Position bist, allzu viel zu meckern darüber, dass du weggeschickt wirst. Und vor allem, wie du sagst, das Wort Sklavenhandel ist dann vielleicht ein bisschen überzogen gewesen. Ich glaube auch, also ich bezweifle, dass er überhaupt eine Minute für die Jazz auf dem Feld stehen wird. Egal, ob das jetzt dann ein weiterer Trade jetzt heute noch im Laufe des Tages sein wird oder ob er einfach rausgekauft wird und dann auf dem Buyout-Markt zur Verfügung steht, das halte ich für das wahrscheinlichste Szenario. Mal gucken. Ich könnte mir in Sacramento tatsächlich ganz gut vorstellen. Über die Kings werden wir ja gleich noch reden. Die haben jetzt so eine ziemliche Lücke auf der Point Guard-Position oder generell jemanden, der da so ein bisschen den Tisch decken kann. Ich habe Minnesota gehört, das, ja, so als Mike Conley Backup. Warum nicht? Würde ich jetzt nicht super feiern, aber warum nicht? Mal gucken, was mit Dennis passiert. Da können wir dann nochmal drüber reden, wenn es soweit ist, wenn er da bei einem neuen Team angekommen ist. Ganz, ganz kurz noch zu den Heat. Das Paket ist jetzt natürlich nicht super geil auf den ersten Blick. So klar, Wiggins wird da sicherlich eine gute Rolle spielen können. Man bekommt PJ Tucker noch von den Jazz, meine ich. Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, wo der jetzt zuletzt war. Entweder Jazz oder Pistons, das sind die zwei Teams, die sich hier in diesen Trade mit reingeschlichen haben. Man hat Jason Richardson noch abgegeben nach Detroit, quasi als Salary Dump, damit das Ganze überhaupt über die Bühne gehen kann. Der Warriors-Pick, die Draft-Class ist super, die Draft-Class ist tief. Der wird wahrscheinlich, wie gesagt, irgendwo in den Zehnern landen, vielleicht sogar Late Lottery. Ansonsten irgendwo so Richtung 18 oder so. Warum nicht? Nimmt man gerne mit. Ich denke, Kyle Anderson wird hier und da eine Minute sehen können. Vielleicht schafft man es sogar, PJ Tucker irgendwie zurück zum Leben zu erwecken in Miami an alter Wirkungsstätte. Das Paket ist jetzt, da macht man jetzt keine Freudensprünge als Heat-Fan, aber ich befürchte und ich schätze, das war jetzt wahrscheinlich so mit das Beste, was man für Butler hat kriegen können. Also die letzten Wochen haben gezeigt, der Trademarkt für einen 35-Jährigen, der gerne 120 Millionen möchte für die nächsten 2 Jahre, bei dem man sich nicht so hundertprozentig sicher sein kann, hat er das noch in sich, was wir uns von ihm erhoffen, ist halt der Trademarkt nicht allzu üppig gewesen. Ich glaube, zu der Erkenntnis musste man jetzt kommen. Und unter den Voraussetzungen hat man schon noch ganz okay was rausgeholt, würde ich sagen.
Ja, die Leverage der Heat wurde von Tag zu Tag weniger. Man wird einfach froh sein, dass das jetzt beendet ist, dieses Thema. Addition by Subtraction, frei nach diesem Motto. Es ist kein schlechtes Paket, aber auch hier, und ich hatte es in meinem Video gesagt gehabt, ich verstehe, dass sie es gemacht haben. Ich liebe die Zukunftsaussicht. Ja, danach jetzt allerdings absolut nicht. Mit Butler war man zumindest theoretisch irgendwo noch ein Team, was man auf dem Zettel haben sollte. So 3 Conference Finals in 4 Jahren. Alles schön und gut. Und das Problem, was ich jetzt bei diesem Team sehe, ist, dass es einfach in keine Richtung geht. Man hat jetzt einen Kern aus Adebayo, Hero, Wiggins, ein, zwei von diesen jungen Spielern. Für mich ist es ein Team, was in den kommenden Jahren ein Play-in-Abo haben wird, was nicht gut genug ist, um ernsthaft was zu reißen, nicht schlecht genug ist, um irgendwie hoch draften zu können. Das ist kein Rebuild, das ist kein All-In, das ist so ein Zwischending und das ist eigentlich was, wo du in der NBA nicht sein möchtest. Man ist lange nicht so gut wie Boston, Cleveland und New York. Man ist schlechter als Milwaukee und man ist sehr wahrscheinlich schlechter als Indiana und Orlando. Das heißt, 6 Teams sind Stand heute schon mal besser im Osten. Bei den Hawks geht's nur in eine Richtung, für die Pistons geht's nur in eine Richtung. Ich sehe nicht, wie Miami mit diesem Kern in den nächsten 2-3 Jahren auch nur mal Homecourt erreichen soll oder als eines dieser 6 Teams in die Playoffs kommen soll, das heißt Play-In. Und dann kämpft man sich vielleicht irgendwie in die erste Runde. Aber ja, das ist, keine Ahnung, so ein bisschen schwierig. Wir hatten drüber geredet in unserer Folge, hier Surprise Runs und sowas alles. Und das passt halt hier auch wieder so ein bisschen rein. Miami jetzt eigentlich in einer Situation, in der kein Team so richtig sein möchte. Man hat keinen irgendwie promising young star, wo man sagt, okay, gut, um den bauen wir langfristig rum. So, du wirst jetzt nicht Adebayo traden und komplett in den Rebuild gehen. Es gibt aber auch keinen Move, den du machen kannst. Also du kannst jetzt nicht Wiggins und Hero nehmen und kriegst dafür irgendeinen All-NBA-Spieler. Also, keine Ahnung. So richtig, ich weiß nicht, was die Vision ist von Riley und Co. da gerade. Ich verstehe, dass sie es gemacht haben. Kein schlechter Deal. Aber die Zukunftsaussicht ist halt echt nicht berauschend.
Ich denke, man wollte relevant bleiben und das hat man geschafft. Aber bin voll bei dir. So, das
ja, kommt darauf an, was Ceiling relevant halt bedeutet.
Playoff-Team. Also sie sind ja weiterhin ein Playoff-Team mit Hero, mit Bam. Wiggins passt da, glaube ich, echt gut rein.
Sind sie besser als eines der 6 Teams, die ich gerade aufgezählt habe?
Wahrscheinlich jetzt nicht auf dem Papier besser, aber ich würde sie jetzt in einer potenziellen Serie gegen Indiana oder Orlando, weiß ich nicht, ob sie da jetzt, also chancenlos sowieso nicht, das ist klar, aber ob sie da jetzt krasser Underdog wären? Klar, Cleveland, Boston, New York, da brauchen wir nicht drüber reden, das war aber vorher auch schon so. Und gegen alle anderen Teams im Osten mag ich die Chancen in der Serie. Mittelfristig zumindest.
Naja, machen wir weiter.
Machen wir weiter mit dem Fuchs, würde ich vorschlagen.
Okay, ich hätte über die Lakers weitergeredet, aber wir können auch gerne über De'Aaron Fox kurz quatschen.
Surprise, surprise, du hättest mit den Lakers weitergemacht.
Ja, ist halt ein bisschen aktueller, aber
Lass uns mit Fox in San Antonio. Das ist noch unübersichtlicher. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt gar nicht so krass rein. Also wenn ihr die genauen Details von diesem Trade-Monstrum, diesem Three-Team-Monstrum, ich würde sagen, wir sprechen einfach das am übersichtlichen über alle Seiten einmal kurz. Lass uns in San Antonio anfangen. Man bekommt De'Aaron Fox und Jordan McLaughlin. Man bekommt vor allem De'Aaron Fox. Und man gibt ab Trey Jones, Zach Collins, Sidy Sissoko. Man gibt den Chicago Bulls ihren 2025er First-Round-Pick zurück, der aber wahrscheinlich sowieso dort geblieben wäre. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe an einer Stelle Top 8 protected gelesen, an einer anderen Top 10, dass dieser Pick geschützt war. Wie dem auch sei.
Top 10, meines
Wissens. Ja, hatte ich auch im Hinterkopf, aber irgendwo stand Top 8. Naja, wahrscheinlich Top 10. Der wäre, also die Bulls, kommen wir gleich dazu, die wollen halt ein bisschen mehr Peace of Mind, schätze ich mal. Man gibt ab den Hornets 2025er First-Round-Pick, der allerdings Lottery-Protected ist und dementsprechend sehr sicher. Außer die Hornets starten einen sehr unvorhergesehenen Fable-Run in der zweiten Saisonhälfte oder jetzt schon mehr als die Hälfte haben wir ja schon durch. Das wird sehr wahrscheinlich, wird der einfach zu 2 Seconds. Man gibt den eigenen 2027er First ab, Victor Wembanyama und jetzt plus die Aaron Fox, wenn wir mal stark davon ausgehen, dass sie ihn re-signen werden. Im Sommer. Vermutlich wird dieser 27er-Pick nicht allzu saftig sein. Das einzige Asset, wo man sagen kann, okay, das könnte juicy sein, ist der 2031er Timberwolves-Pick. Wer weiß denn schon, was 2031 mit den Timberwolves sein wird. So, das heißt, zwei gute Rollenspieler, solide Rollenspieler, ein bisschen weniger solider, aber immer noch Rollenspieler, ein Fake-First-Rounder, ein First-Rounder, der sowieso wahrscheinlich nicht gekommen wäre, ein eigener, der höchstwahrscheinlich schlecht sein wird und einer, der sehr, sehr weit in der Zukunft liegt. Ich habe vorher eine Übersicht gesehen und das fand ich sehr schön. Die San Antonio Spurs haben die Aaron Fox reinbekommen und haben aber immer noch alle 8 Spieler, die bislang mindestens 500 Minuten auf dem Parkett gestanden haben in dieser Saison, alle Hawks-Picks, beziehungsweise 2 Picks und 1 Swap, ungeschützt, die man bekommen hat in dem DeJounte Murray-Trade damals, und alle eigenen First-Round-Picks bis auf den 27er. Und da hast du ja mal eben De'Aaron Fox reingeholt. Also ich würde sagen, ich überlasse dir gleich gerne wieder das erste Wort, wenn wir in Richtung spielerischer Fit denken. Aber rein von einer Assets-Perspektive her, wow.
Ja, da gibt's nichts zu kritisieren an diesem Move. Man hat die Rollenspieler, die Schlüsselspieler behalten, die wichtig waren. Man hat nicht zu viele Assets abgegeben. Man hat einen Top-30-Level-Spieler reingeholt. Einen Point Guard, der irgendwo auch noch in die Timeline passt, keine Zeit verschwendet, Victor Wembanyama Hilfe an die Seite zu stellen, jetzt auch dieses Fenster genutzt, wo Victor Wembanyama noch seinen Rookie-Vertrag hat, dieser Cheat-Code aus Cap-Perspektive. Da gibt's nichts zu kritisieren an diesem Move an sich selber. Selbst wenn du Wemby hast, weiß ich nicht, ob Fox gut genug ist, um der zweitbeste Spieler bei einem Titelteam zu sein. Das ist meine größte Sorge. Das ist so der einzige kleine Kritikpunkt, den ich bigger picture mäßig habe, der jetzt aber nichts mit dem Move zu tun hat, weil den Move machst du auf jeden Fall. Das ist ein No-Brainer. Und ich finde es sehr, sehr geil, dass sie den gemacht haben. Aber langfristig gedacht, selbst wenn Wemby deine Nummer 1 ist, ich sehe nicht das Fox Top 20 Level in der NBA, Top 20 Spieler Level in der NBA hat irgendwann mal. So, er ist jetzt auch nicht mehr 24, er ist 27 schon, mittlerweile in seiner Prime. Und ich glaube, du möchtest langfristig einen mindestens Top-20-Spieler an die Seite von Wemby stellen. Auch wenn es Wemby ist und auch wenn der Kern von guten Spielern noch drumrum da ist und man klasse gecoacht ist und so. Aber das ist so das eine Haar in der Suppe, was ich einfach suche, weil ich Deutscher bin. Und das ist alles, was wir machen den ganzen Tag. Haare in der Suppe suchen. Deswegen, also sehr, sehr guter Deal. Weiß nicht, wie es dir damit geht, aber Fox, man hat jetzt nicht die perfekte Nummer 2 für Wemby für die nächsten 10 Jahre reingeholt. Und ich habe das Gefühl, einige Leute tun so, als ob es so wäre. Ich sehe es nicht so.
Ja, verstehe ich, gehe ich mit. Ich glaube, man kann den Case machen, man hat die perfekte Nummer 2 für die nächsten 2 Jahre reingeholt. Und muss sich dann halt vielleicht noch Gedanken machen, ist das jetzt unsere 2A? Ist es vielleicht eher unsere 2B? Ist es vielleicht sogar nur in Anführungszeichen unsere 3.
Da würde er aber ganz schön viel verdienen, dafür, dass es dann im Endeffekt vielleicht nur die Nummer 3 ist.
Ja, das mag sein, aber also ich liebe den Fit-Stand jetzt für heute, für morgen. Das erste Spiel, wir haben ja sein Debüt auch schon gesehen, sah sehr gut aus. Ich glaube irgendwie 24 und 13 Assists oder so, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Aber auf jeden Fall ein super Spiel gemacht. Ich glaube mit seinem Tempo, mit seinem Pick-and-Roll, Ballhandling, Playmaking, Scoring gibt er eine Facette, die mir leider sehr gefehlt hat in dieser ganzen Chris Paul-Geschichte. Chris Paul hat einen super Job gemacht, als Floor General Wemby easy Looks zu verschaffen. Aber mir hat dann eben oft bei Chris Paul zum einen generell das Tempo und zum anderen vor allem der Zug zum Korb gefehlt. Und jetzt stellst du Wemby einen Partner an die Seite, der mit sehr, sehr viel Zug zum Korb agiert, der aber eben auch aus der Midrange und von 3 scoren kann, der in Transition pushen kann, der, glaube ich, Wemby das Leben sehr viel einfacher machen wird, sogar als das jetzt ein Chris Paul geschafft hat bislang. Ich mag den Fit, ich mag das Team. Einen Clutch Player of the Year holst du dir rein. Also wenn das nicht das einzige Argument ist, was man braucht. Aber ja, langfristig stimme ich dir zu. Ich weiß nicht, ob Fox, zumal er dann ja tatsächlich wahrscheinlich nicht mehr in seiner Prime sein wird, bis Wemby in seine Prime kommt. Man könnte jetzt sagen, wahrscheinlich ist das egal, weil Wemby einfach Pre-Prime schon der beste Spieler auf der Welt sein wird und MVP und Titelgarant, wer weiß. Aber ja, ich teile deine kleinen Sorgenfalten. Ist das jetzt die langfristige Antwort für unsere zweite Option? Aber vielleicht glaube, muss es das ja auch gar nicht sein. Vielleicht kannst du dann wirklich, schaffst du irgendeine, vielleicht entwickelt sich Castle dahin. Das könnte sein, ist jetzt vielleicht stand jetzt die Hoffnung. Man hat beispielsweise jetzt im kommenden Sommer immer noch ein bisschen Cap-Space. Vielleicht ist Fox dann einfach die 2A und man holt sich irgendwann die 2B rein und Wemby ist so eine gute 1, dass es einfach egal ist.
Ja, also wie gesagt, ich verstehe absolut, dass man diesen Move gemacht hat und es ist die vollkommen richtige Entscheidung gewesen und es ist ein Witz, für wie wenig man ihn bekommen hat. Absolut genial. Ich gehe halt einfach nur nicht mit bei dieser langfristigen Idee, dass er da die perfekte Nummer 2 ist, wie gesagt. Und wo ich aber auch nicht mitgehe, ist, dass ich sage, das ist der perfekte Fit. So spielerisch fallen mir eine Reihe von Guards ein, die deutlich besser an die Seite von Wemby passen würden, weil sie A, bessere Shooter sind. Fox ist kein sehr konstanter, guter Shooter von Downtown und Fox ist kein elitärer Passspieler. Und das sind zwei Skills, die ich halt sehr gerne gesehen hätte in einem Point Guard an der Seite von Wemby. Aber du musst natürlich auch mal gucken, wer ist verfügbar, wer ist nicht verfügbar. Und so, wenn dir so jemand auf dem Silbertablett serviert wird, dann nimmst du den. Und wenn du ihn so dafür kriegen kannst, wie gesagt, das ist überhaupt nicht die Kritik. Aber wie gesagt, ich kann einfach nicht mitgehen, wenn jetzt Leute sagen, er ist perfekt, wirklich perfekt, genialer Fit, 100% perfekter Fit, absolut geil, da gibt's nichts dran zu kritisieren. So weit würde ich halt hier nicht gehen.
Ja, fair. Die Kings, ja, da muss man, das ist dann die andere Seite der Medaille, wenn wir sagen, die Spurs, das ist fast schon frech, wie wenig man abgegeben hat. Inwiefern müssen wir die Kings dafür kritisieren, dass sie so wenig bekommen haben jetzt für Fox? Also wie gesagt, in diesem Three-Teamer, man hat Fox abgegeben, hat ja dann auch noch Kevin Huerter abgegeben, der dieses Jahr jetzt einfach nicht sonderlich gut performt hat, aber immerhin, vor zwei Jahren haben wir noch alle gesabbert wegen dem Dude. Man bekommt Zach LaVine rein, man hat Sidy Sokko reinbekommen, den man inzwischen dann schon wieder weiter getradet hat für Jonas Valanciunas. Ich würde sagen, wenn wir am Ende noch Zeit haben, besprechen wir das dann separat.
Was auf jeden Fall nicht der Fall sein wird.
Wahrscheinlich nicht. Und ja, ich habe gerade auf der Spurs-Seite schon runtergebrochen, wie diese ganze Pick-Geschichte, also wie gesagt, dieser Hornets-Pick ist ein Fake-First, der Timberwolves-Pick ist weit, weit in der Zukunft, der Spurs-Pick wird nicht geil sein 2027 und halt Zach LaVine, da können wir uns jetzt auch gleich über den spielerischen Fit unterhalten, also wir wissen ziemlich gut, wie ein DeMar DeRozan, Zach LaVine Scoring-Wing-Duo aussehen kann und wir wissen auch, dass das jetzt nicht zu den allerhöchsten Gefühlen führt für Fans. Ja, keine Ahnung, wir wissen es nicht intern. Also Fox hat Druck gemacht, Fox wollte weg. Fox hat ja sogar gesagt, San Antonio ist seine Destination, wo er hin möchte. Inwiefern waren dir dann die Hände gebunden? Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das das Maximum ist, was man rauskriegen konnte. Also man hatte ja zum Beispiel nicht mal den eigenen, den 2031er Pick-Swap, den die Spurs haben von den Kings. Nicht mal den hat man irgendwie rückgängig gemacht gekriegt oder zurückbekommen. Ich weiß nicht. Meine erste Reaktion, wir haben ja den Trade reinbekommen, die Shams Bomb ist reingeflattert, kurz bevor wir den Boden in California verlassen haben und im Flieger schon saßen. Und da war meine erste Reaktion, hey, eigentlich voll stabil, oder? LaVine, drei Firsts, so. Aber wenn man dann halt mal reingeht und sich die Firsts genauer anguckt und sich den Fit von LaVine genauer anguckt, underwhelming. Aber wie gesagt, wir können es, glaube ich, von außen nicht beurteilen, wie viel mehr da überhaupt möglich gewesen wäre mit dieser Situation.
Ja, gerade wenn du mit einem Team Business machst, was so gut aufgestellt ist in Sachen Picks, dann möchtest du da auf jeden Fall mehr für haben, als das, was man jetzt im Endeffekt bekommen hat. Es ist kein katastrophaler Gegenwert. Ihnen waren irgendwo, glaube ich, auch die Hände gebunden. Sie sind in eine Situation gebracht worden, in der sie nicht so wirklich sein wollten. So denke, dass sie gerne Fox behalten hätten. Aber das, ja, ist nicht in klassischer Kings-Manier eine absolute Katastrophe. Aber es ist jetzt auch kein besonders guter Move von ihnen. Ich glaube, ich habe ihm bei mir im Video so eine 3 gegeben. Schwer zu sagen. LaVine, glaube ich, mittlerweile ein bisschen underrated. Sehr in der Kritik, weil er einfach viel zu viel verdient für das, was er kann. Aber er spielt ein hervorragendes Jahr. Hat in den letzten Jahren schon gut performt. Aber auch da wieder, wo geht's jetzt hin für Sacramento? Das ist, hier zieht sich so ein bisschen durch, die ganzen Teams. So, wir betrachten den Move. Da lässt sich dann teilweise nicht wirklich super viel dagegen sagen und dann guckst du so ein bisschen, okay, wie sind denn jetzt die Zukunftsaussichten und es ist dann so, naja, du hast jetzt Monk, Sabonis, du hast DeRozan, du hast LaVine, du hast Valanciunas, du willst anscheinend noch irgendwie Spiele gewinnen, bist aber lange nicht gut genug, um wirklich ernsthaft, ja, um die zweite Runde auch noch mitzuspielen. Hast jetzt ein paar Assets reingeholt, aber auch nichts, was dir langfristig so super weiterhilft für ein Rebuild. Also was ist die Vision? Wo geht's hin? Das ist, schreit wieder Play-in. Das ist ja jetzt auch nicht so richtig Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Von daher, keine Ahnung, schwierig zu sagen.
Ja, es ist Mittelmaß, sehr viel. Also wie gesagt, dieses DeRozan-LaVine-Duo, ich hasse den Fit von LaVine nicht in Sacramento. Ich stelle mir das auch an der Seite von Sabonis ganz geil vor. Defensiv fragwürdig, aber ich glaube offensiv ist dann DeRozan halt immer noch so ein bisschen ein Fremdkörper in dieser Offense, aber rein die Vorstellung von LaVine und Monk und Murray, wie sie da so um Sabonis rumschwirren, finde ich gar nicht so schlecht. Aber es ist halt kein Move. Also im Endeffekt hast du jetzt halt Fox und Hörter eingetauscht für Levine und Valanciunas. Herzlichen Glückwunsch. Das ist jetzt nicht sonderlich geil. Dann die ganze Mike Brown-Geschichte, das ganze Drama, was wir jetzt hatten dieses Jahr. Die Kings scheinen so ein bisschen vom Weg abgekommen zu sein, was natürlich schade ist. Chicago, ganz kurz noch. Auch da auf den ersten Blick, war das wirklich das Beste, was man für einen Zach LaVine, der, wie du gerade gesagt hast, eine super Saison spielt, bekommen konnte? Aber wahrscheinlich ja. Also wir reden jetzt schon seit über einem Jahr drüber, dass die Bulls LaVine wegtraden wollen, wegtraden müssen, sollten, wie auch immer. Es hat sich nie so richtig was kristallisiert und jetzt hat man eben das hier genommen. Und ich find's gar nicht so schlecht. Also klar, dieser First-Round-Pick, dass man den eigenen zurückbekommt und quasi statt ihn nur in den Top Ten bekommen, bekommt man ihn jetzt halt safe. Dann muss man vielleicht ein bisschen weniger zittern in der Lottery-Nacht oder muss ein bisschen weniger unbedingt drauf gucken, jetzt jedes mögliche Spiel zu verlieren, sondern kann so ein bisschen entspannt trotzdem weiterhin vor sich hin tanken, aber kann vielleicht dann doch noch in Richtung Play-In Aspirations haben. Warum nicht? Ja, weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht schlimm. Hörter, Collins, also Trey Jones, einer der besten Backup-Point-Guards der NBA, den kannst du vielleicht sogar re-signen und behalten. Oder du verschiffst ihn weiter. Ich glaube, Zach Collins könnte, wenn er jetzt noch eine gute Rückrunde, wollte ich gerade sagen, im alten Fußballer-Jargon, wenn er jetzt noch eine gute Saison spielt, vielleicht weckt Collins im Sommer irgendwie Begehrlichkeiten. Hörter, den kannst du jetzt auch versuchen, so ein bisschen als Reclamation-Project. Die haben beide nächstes Jahr 18 Millionen noch auf den Büchern, sind dann aber Expirings ab diesem Sommer. Bestimmt findest du einen Abnehmer, vielleicht kriegst du sogar noch einen First für einen der beiden in der kommenden Saison, entweder im Sommer oder dann Richtung Deadline. Wie gesagt, Trey Jones, bin ich mir sicher, dass der einen gewissen Wert hat, entweder für dich selber oder auf dem Trademarkt. Ja, ich glaube, also ich gehe fast schon davon aus, klar, die Bulls sind jetzt nicht bekannt für die wahnsinnige Front-Office-Kompetenz, also da dürfen wir uns jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, hey, das sind die Bulls, die werden das schon richtig gemacht haben. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das vielleicht nahe am Maximum war, was du für LaVine jetzt halt noch bekommen konntest.
Boah, weiß ich nicht. Vielleicht, keine Ahnung. Weiß nicht, was andere Teams da eventuell bereit gewesen wären abzugeben. Es kommt mir wenig vor, aber keiner von uns ist bei diesen Gesprächen dabei. Und wenn es halt nun mal das Maximum ist, was sollen sie machen? Es kommt mir trotzdem wenig vor.
Ja, das auf jeden Fall.
Und den Bulls würde ich halt auch zutrauen, das dann trotzdem zu nehmen, auch wenn es zu wenig ist.
Ja.
Also bei manchen Teams weißt du einfach, okay, Alter, wenn das nun mal der Deal ist, dann war das der Deal so, da war nicht mehr rauszuholen. Die Bulls gehören nicht zu diesen Teams.
Wir haben noch drei Trades vor der Brust, die ich auf jeden Fall gerne besprechen möchte. Und ich würde sagen, der erste von denen, da führt es uns zurück nach Kalifornien, zumindest mental. Julius, deine Lakers haben die große Lücke, die auf der Big, auf der Center-Position geklafft war nach der Luka Doncic-Robbery. Wir hatten uns auch überlegt, ob wir heute noch mal ein paar Worte zu Luka und so verlieren, nachdem wir jetzt ein paar Tage Zeit hatten, uns das Ganze mal durch den Kopf gehen zu lassen. Aber es ist jetzt einfach so viel weiteres passiert. Wir werden irgendwann in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch mal über Luka reden, über den Trade reden, über die New Look Lakers. Aber jetzt hat man sich Mark Williams reingeholt für Dalton Connect, Cam Reddish, einen 30er First-Round-Pick-Swap und diesen viel zitierten 31er First-Round-Pick, den sie noch hatten. Unprotected, richtig?
Ja.
Puh, ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Wenn du positiv eingestellt bist, dann musst du mich jetzt ein bisschen überzeugen.
Es ist sehr viel, was man abgegeben hat. Es lässt sich schönreden, weil man für Luka viel zu wenig abgegeben hat.
Ja, also, stimmt, habe ich mir dann auch sofort gedacht. Also in Summe ist es immer noch überragend, aber jetzt nur im Vakuum betrachtet, dieser Trade.
Es ist viel, aber ich glaube, das Mindset ist, Cam Reddish gehört nicht zu dieser Rotation mehr. Der 2031er Pick ist so weit in der Zukunft und wir haben halt Luka jetzt gerade und planen ihn immer noch zu haben dann und 2031, in 6 Jahren ist Luka 31, 32, so, da wollen wir immer noch kompetitiv sein. Also scheiß mal auf diesen Pick. Das ist natürlich jetzt eine ganz andere Situation, dieser Pick, als wenn jetzt immer noch der Kern Anthony Davis und LeBron James wäre und man sagt, okay, gut, was ist der Plan für später mal? Also hätten die Lakers jetzt diesen Move gemacht mit dem Kader, den sie vor 5 Tagen hatten, genau diesen exakt gleichen Trade, hätte ich gesagt, seid ihr wahnsinnig? Seid ihr wirklich wahnsinnig? Ist halt jetzt obviously eine ganz, ganz andere Situation, der Pick-Swap. Das ist natürlich alles nicht ohne Risiko, aber Viel. Es ist viel. Wenn wir allerdings auf Mark Williams gucken, ich denke, nicht viele sind familiar mit seinem Game. Ich werde mich da jetzt auch erst reinfuchsen heute, nachdem ich dann diese Folge fertig geschnitten habe, dass mein Video dann wahrscheinlich morgen dazu kommt, weil ich einfach nicht so wirklich einen Plan habe, was er kann und was er nicht kann, weil ich einfach nicht viele Charlotte-Spiele gesehen habe bisher in der Saison. Ich habe mich jetzt ein bisschen schon reingefuchst, bevor wir hier aufgenommen haben, zwischen meinem Butler-Video und der Aufnahme jetzt. Und das, was ich jetzt bisher von ihm mitbekommen habe, ich habe jetzt ein bisschen was gelesen zu ihm und habe mir jetzt auch schon angefangen, ein bisschen was runterzuladen und anzugucken von ihm. Wenn er spielt, dann spielt er hervorragend. Problem ist, er spielt nicht besonders viel, hat nur 43 Spiele als Rookie absolviert, 19 in Jahr 2 und 23 aktuell bisher in dieser Saison, relativ verletzungsanfällig. Lakers scheinen nicht davon auszugehen, was man so hört, dass das irgendwie langfristig ein großes Problem sein wird. Also man ist da sehr optimistisch, dass er fit bleiben und gesund bleiben kann. Averaged 16 Punkte, 10 Rebounds, 3 Assists, 1,2 Blocks pro Abend bisher. Ich bin immer in den Game Log reingegangen, hat 38 aufgelegt am 22. Januar, hat 31 aufgelegt am 15. Januar, 24 im Spiel davor, hat jetzt auch 20 und 23 aufgelegt in seinen letzten beiden Games. Nicht schlecht. Also gerade so die 38 Punkte, ich kann gar nicht mitbekommen, ging komplett an mir vorbei.
Liebe Grüße an die Brüder Jakob und Ferdi in unserer Fantasy League, die es zuerst geschafft haben, also ja Hartenstein sich irgendwann reinzuholen als Free Agent, was sich als goldrichtiger Move entpuppt hat und die jetzt dann auch noch Mark Williams. Sie haben zum zweiten Mal einen Center, der sich als Fantasy-Monster entpuppt hat, sich einfach so für nix, also für virtuelles Cash, aber ohne Trade-Gegenwert oder so reingeholt. Mhm. Wo ich natürlich überhaupt nicht salty bin. Also ich wollte es jetzt einfach nur rein informativ anmerken.
Ja, offensiv ist ja dein Rim-Running, Lob-Catching, Center, Lob-Threat, verwertet Dump-Off-Pässe, dankt so viel es geht. Am Korb ist halt riesengroß, 7 feet. Und elendig lange Wingspan, Standing Reach, riesengroßer Spieler, klasse Rebounder an beiden Enden des Parketts, Big Body, ein guter Screener, guter Abroller, Spielertyp, der an der Seite von Luka Doncic aufblühen wird. Und das, was man so hört aus der Lakers-Organisation, ist auch, man hat mit Luka bereits geredet und Luka hat gesagt, er möchte gerne so einen Spielertypen haben. Und die Lakers sind halt rausgegangen und haben ihn diesen Spielertypen an die Seite gestellt. Also Williams sah bisher aus sehr gut in Charlotte. Ich glaube, dass er an der Seite von Luka und LeBron offensiv nochmal ganz anders aussehen wird. Ist jetzt schon einer der effizientesten Finisher am Korb und generell super effizienter Spieler, guter Freiwerfer, guter Touch, also auch Ansätze eines Wurfs. Also es ist ja kein JaVale McGee, Dwight Howard-mäßiges Signing damals bei den Lakers, sondern das ist auch ein Spieler, der Upside hat, ist 23, bringt offensiv eine Menge mit und wenn er jetzt nicht bei den Lakers aufblühen kann, dann halt nirgendwo. Also das ist halt genau der Typspieler, der an der Seite von Luka aufblühen kann. Die Verletzungen sind ein Concern, habe ich ja gerade schon angesprochen. Das zweite ist defensiv. Muss ich mich mehr reinarbeiten, aber was ich bisher so gelesen und gesehen habe, im Vakuum ein guter Shotblocker, aber nicht der impactvollste Rim Protector. Oft nicht so in der Position, in der er sein sollte. Macht Fehler und ist einfach generell jetzt nicht unbedingt dein langfristiger, so defensiver Anker mäßig. Wenn du Luka auf dem Parkett stehen hast, einen 40-jährigen LeBron, und dann halt jemanden wie Williams auf der 5, dann ist das defensiv schon schwierig. Also der wird wirklich Entlastung brauchen von Vanderbilt, von Dorian Finney-Smith. Also da müssen auch gute Verteidiger um ihn herum stehen, damit es funktionieren kann. Aber auch hier, 23 Jahre jung, Potenzial ist da. Ich mag diesen Move wirklich. Sie haben overpaid, aber ich finde es gut, dass sie es gemacht haben, weil sie in dieser Saison jetzt schon angreifen wollen. Und warum nicht? Die Thunder, wir haben drüber geredet, die sind nicht unschlagbar. So, wir haben phasenweise schon die Saison gesehen, unter welchen Umständen die Thunder strugglen können. Dann habe ich diese Verfolgertruppe im Westen angesprochen. Da ist kein Team, was heraussticht. Warum sollen die Lakers nicht legit das zweitbeste Team der Western Conference sein, heute früh? Man hat jetzt halt nicht gesagt, wir warten bis Sommer. Wir chillen jetzt diese Saison. Luka soll sich erst ein bisschen eingrooven und dann machen wir im Sommer den Move, sondern man hat den Move jetzt gemacht. Man hat Davis getradet, man hat die beiden Picks getradet, die man jahrelang behalten hat, den 2029er und 2031er Pick. Und man hat jetzt, ich habe das gelesen, man hat jetzt eine 9-Mann-Rotation, die gut aussieht. Lass mich das ganz kurz heraussuchen. Ich hatte es mir gescreenshottet. Du hast Doncic und Reeves als dein Starting Backcourt. Du hast Hachimura und James und Williams jetzt als dein Frontcourt. Das ist ein großes Team. Also das ist ein wirklich, wirklich großes Team, was die Lakers da aufs Parkett bringen. Und dann hast du Gabe Vincent, Dorian Finney-Smith, Jared Vanderbilt und Jackson Hayes von der Bank. Und Hachimura muss ja nicht unbedingt starten, du kannst ja auch mit Finney-Smith starten oder Vanderbilt. Und das ist für mich ein runder, balancierter Kader ohne viele Schwachstellen. Und wenn Luka fit bleiben kann und LeBron fit bleiben kann und Williams fit bleiben kann, dann sehe ich Stand heute kein Team, abgesehen der Thunder, besser als die Lakers in dieser Western Conference. Sind sie jetzt auf einem Level mit Boston oder den Cavs oder selbst OKC? Nein, Stand heute wahrscheinlich nicht. Aber, Alter, die Lakers haben die Trade-Deadline gewonnen. Sie haben overpaid für Williams auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass das ein Spieler ist, der ihnen jetzt schon helfen kann, der sich gut entwickeln kann. Und man hätte jetzt auch Pörtl oder so reinhören können. Aber ich glaube, ich mag Williams da sehr in diesem Team. Und ich glaube, dass die Lakers hier sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Der Knet-Abgang tut irgendwo ein bisschen weh. Aber auch da, wenn du Luca hast, dann hast du mit Knet einen weiteren, ja, nicht so tollen Verteidiger. Weiß nicht, ob da dann jetzt noch der Platz unbedingt da war. Außerdem, wie viele White Boys wollen die Lakers noch in ihrem Team haben? Das Kontingent war jetzt ausgeschöpft. Das habe ich auch irgendwo gelesen gehabt. Also mit Reeves und Knet und Doncic. Da musste man es jetzt einfach von einem trennen. Nein, Spaß beiseite. Ich liebe diesen Move für die Lakers und ich glaube, dass dieses Team legit ist. Sind die Lakers, das wird wieder niemand zugeben wollen, dass sie jetzt in dieser Saison schon irgendwie große Chancen haben. Aber warum nicht? Wenn Luka jetzt von der Verletzung zurückkommt, wird am Samstagabend sein Debüt geben und wird auf dem Level eines des zweit- oder drittbesten Spielers der Welt spielen, dann ist das auf jeden Fall ein Kader um ihn herum, mit dem er gewinnen kann. Und die Lakers werden die Saison schon jetzt eine Menge Spiele gewinnen, hoffentlich. Und dann auch in den Playoffs, denke ich, in vielen Serien favorisiert sein mit diesem Kader. Rob Pelinka, Alter, geil, großartiger Job, ich liebe es.
Ich bin sehr, sehr pessimistisch, muss ich. Also zum einen die Verletzungskomponente. So, Mark Williams ist halt einfach ein Dude, der 85 Spiele jetzt absolviert hat, auf dem Buckel hat in seiner Karriere, in 2,5 NBA-Jahren. Das ist ultra wenig. Er ist ein riesiger, schwerer Big Man, der immer wieder vor allem Fußprobleme hat. Red Flag, wie die Cool Kids sagen. Und der Gegenwert ist mir viel zu hoch. Klar, wie gesagt, wenn man das jetzt zusammennimmt mit dem Luka-Trade, gar keine Frage, dann ist es immer noch ein klasse Haul, die beiden zusammengenommen. Aber dieser Deal im Vakuum, es stört mich nicht, dass man sich von Reddish getrennt hat. Es stört mich auch gar nicht so krass, dass man sich jetzt von Kinect getrennt hat. Der Hype war groß für 2 Wochen. Und danach ist er dann schon auch relativ schnell wieder in ein Loch gefallen. Du hast völlig recht mit dem defensiven Impact. Aber dann finde ich halt auch die Upside von Williams. Also selbst wenn Williams fit bleibt, was wie gesagt ein riesiges Fragezeichen ist. Du hast es gerade angesprochen, defensiv kein schlechter Rim Protector, guter Rebounder. Aber jetzt definitiv, und ich finde, das hätte die Priorität sein sollen. Weil du hast jetzt einfach in diesem Team keinen defensiven Anker. Jackson Hayes ist es nicht, Mark Williams ist es nicht. Und solche Lösungen wie Vanderbilt auf der 5 oder so, ja, von mir aus, da kommst du schon auch mal durch für eine Weile in den Playoffs. Aber ich finde, das ist keine Dauerlösung. Und Williams ist, selbst wenn er fit bleibt und selbst wenn er keine gesundheitlichen Probleme hat, ist er halt nicht dein defensiver Anker. Und da hätte mir ein Pirtle zum Beispiel tatsächlich besser gefallen. Klar ist Pirtle offensiv nicht so potent, wie ein Williams sein kann. Aber auch da, Williams ist kein, also wenn man in die Stats reinguckt, er nimmt relativ viele Abschlüsse, so knapp ein Viertel, aus der kurzen Midrange, also so Hookshots und Pushshots und Floater und sowas, trifft die aber sehr schlecht mit 38%. Und auch am Ring, seine 3 Jahre in der NBA bislang, 70%, 71%, 69%. Das hört sich gut an, ist aber alles so für Bigs so leicht überdurchschnittlich.
In Charlotte.
Ja, klar, natürlich. Also da stimme ich dir voll zu. An der Seite von Luka, an der Seite von LeBron, natürlich wird er aufblühen und ein viel leichteres Leben haben und offensiv. Ich mache mir um den offensiven Fit keine Gedanken. Ich mache mir um die Defense Gedanken und um die Gesundheit. Und dann mache ich mir im Bigger Picture betrachtet, einen Schritt zurückgehend und diesen Kader mir anguckend, diese Rotation, die du gerade genannt hast, und ich sehe deine Punkte auch, aber ich bin viel, viel pessimistischer, was die Lakers angeht. Ich finde den Luka LeBron-Fit immer noch nicht super, oder ich habe keine Zweifel, dass die beiden schon einen Weg finden, miteinander zu spielen, aber wenn der eine den Ball hat und die jetzt nicht gerade ständig Two-Man-Game miteinander laufen, dann hat der andere halt keine so riesige Off-Ball-Gravity, was so Catch-and-Shoot und so angeht. Jetzt kommt noch Williams, ein kompletter Non-Shooter, mit rein. Wenn du halbwegs defensiv kompetent sein willst mit Leuten wie Vanderbilt, dann büßt du beim Spacing wiederum ein. Und wie gesagt, die Defense, du hast keinen defensiven Anker. Du hast mit Finney-Smith und mit Hachimura und mit Vanderbilt und auch mit Reeves, der ja ein guter Point-of-Attack-Verteidiger ist für kleinere Guards, du hast schon irgendwo defensives Personal drin, aber du hast halt auch einen Luka und einen LeBron. Und ja, also im Großen und Ganzen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Defense gut wird. Und ich möchte erst mal sehen, dass die Offense dann so Supernova gut sein kann, was natürlich nicht ausgeschlossen ist, weil du hast Luka Doncic und LeBron James an seiner Seite. Ich weiß nicht, mir gefällt der Williams-Deal nicht. Es ist mir viel zu viel, was man abgegeben hat für einen Spieler, bei dem ein riesiges Fragezeichen ist, ob er überhaupt auf dem Feld steht, wenn es dann soweit ist in den Playoffs. Und da hast du halt dann dahinter wieder eine Riesenlücke. Und selbst wenn er auf dem Feld steht, halte ich die Upside mit ihm in diesem Team für so gedeckelt, dass es mir diesen Gegenwert einfach nicht wert ist. Aber ich lasse mich gerne ins Besseren belehren.
Ja, bin ich am ganz anderen Ende des Spektrums. Wir sind beide keine Ärzte. Und klar, er hat jetzt nicht viele Spiele bisher absolvieren können, hat schon relativ viel verpasst. Aber ich weiß nicht, ich finde die Zweifel übertrieben, dass so viele davon ausgehen, dass er halt einfach ständig und immer verletzt sein wird. Er ist nicht operiert worden an diesem Fuß. Die Lakers sind sehr optimistisch, dass das, was da bisher schief lief, keine langfristigen Konsequenzen haben wird. Und ich gebe ihnen da einfach so ein bisschen auch den Benefit of the Doubt, dass sie den Move nicht gemacht hätten, wenn sie davon ausgehen würden, dass wir über einen Spieler reden, der in seiner Karriere nie mehr als 30 Spiele pro Saison absolvieren wird. Und wie gesagt, defensiv, ja, Stand jetzt war da nicht viel, aber auch da die körperlichen Voraussetzungen sind da. Dudes 23 war seine Karriere über von grauenhaften Verteidigern umgeben, in einem Losing-Umfeld. Und wenn er gespielt hat, dann sah das halt gut aus, so. Und auf den Kader bezogen, große athletische Teams gewinnen in der NBA. Luka ist 6'6, Reeves ist 6'5, Finney Smith ist 6'7, LeBron ist 6'9, Williams ist 7 Foot groß, Vanderbilt ist groß. Das sind alles oversized Spieler, die an vielen Stellen auch eine gewisse Athletik mitbringen. Ich mache mir gar keine Sorgen um den LeBron-Doncic-Fit. Ich glaube, dass die beiden wunderbar miteinander harmonieren werden. Ich glaube, dass LeBron ein krass unterbewerteter Off-Ball-Spieler ist. Die beiden können Pick-and-Roll laufen. LeBron ist ein All-Time-Great-Cutter. Das sind zwei so wahnsinnig spielintelligente Männer, dass ich mir gar keine Sorgen mache, dass wenn der eine den Ball hat, der andere einfach nur dasteht und zuschaut und nicht wirklich einen Impact hat. Also das sehe ich halt überhaupt nicht. Wenn man LeBron in den letzten Jahren gesehen hat, dann ist das auch nicht der Schluss, zu dem man, glaube ich, kommen kann, dass LeBron in irgendeiner Art und Weise abseits des Balles nicht wirklich viel Wert hat. So, die Lakers haben ultra viel Offense über Reeves, Davis und D'Lo laufen lassen und LeBron hat seinen besten Ball in den letzten Jahren in dieser Off-Ball-Rolle gespielt. Doncic hat mehr Off-Ball gemacht in dieser Saison in Dallas am Anfang und generell sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Man kann einen dieser beiden dauerhaft auf dem Parkett schneiden. Ich glaube, das ist mit Reeves fantastisch funktioniert. Also für mich ist das ein wahnsinnig runder Kader. Klar, wenn sich jetzt natürlich Williams verletzt oder Luka verletzt oder so, dann ja, gut, aber das kann halt bei jedem Team passieren. Ich glaube, wenn diese Neun-Mann-Rotation fit ist, dann halte ich die Zweifel und Fragezeichen an diesem Team für nicht wirklich nachvollziehbar. Kann man mir halt dann wieder die Fanbrille vorwerfen, aber für mich ist das ein Kader, der ziemlich viel mitbringt von dem, was halt sehr, sehr gute Kader ausmacht. Und wie gesagt, diese Picks, was würdest du sonst mit diesen Picks machen jetzt? Sie zu behalten ist Schwachsinn, wenn du jetzt Luka und jetzt LeBron hast. Und klar, irgendwo der Overpay, das habe ich am Anfang gesagt, aber manchmal muss man vielleicht auch overpayen, wenn man jetzt bestimmte Vorstellungen hat. Und die scheinen die Lakers gehabt zu haben und dann haben sie halt ein bisschen überbezahlt. und sich davon, gerade von dem Pick-Swap und dem eigenen Pick langfristig getrennt, weil sie halt jetzt schon angreifen wollen. Und das halte ich auch für den richtigen Weg. Von daher, ey, so Lakers sind in meinen Augen der ganz große Gewinner dieser Trade-Deadline. Und das aber nicht nur wegen dem Luka Doncic-Move. Und ich finde es richtig, dass sie was gemacht haben. Und das, was sie gemacht haben, finde ich sehr, sehr gut. Aber können wir da noch mal drüber quatschen, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist.
Wir lassen es auf uns zukommen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich da auch langfristig zustimme. Ob es nicht vielleicht die bessere Idee wäre, nicht alles Pulver zu verschießen und nicht unbedingt drauf zu gehen, dem 40-jährigen LeBron noch seinen letzten Run bescheren zu wollen, sondern vielleicht behalte ich mir lieber noch ein bisschen Munition und baue dann um den 27-jährigen, um den 28-jährigen Luca. Weil das ist ja der große Luxus, den du jetzt hast durch diesen unverhofften Luca-Trade. So, du bist nicht mehr in dem LeBron ist 40, AD ist 31 und wenn LeBron weg ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind mit uns, dann ist AD nicht unser weiterer Franchise-Spieler, der hier die Nummer 1 von dem Titelteam sein kann. Jetzt hast du aber die Nummer 1 von einem künftigen Titelteam in den nächsten 3, 4, 5, hoffentlich 8, 9, 10 Jahren und hast aber eventuell, wenn es dumm läuft, klar, du bist LA, du kannst immer darauf hoffen und spekulieren, dass du irgendwelche Free Agents dann schon wieder an Land ziehst oder dass dir irgendwas in Schoß fällt, aber du hast jetzt halt kaum noch Munition für die nächsten Versionen dieses Teams nach LeBron. Und ich weiß nicht, ob dann nicht vielleicht der vielversprechendere Weg, wenn dein Ziel ist, wir wollen einen Titel gewinnen in den nächsten 5 Jahren, wäre dann nicht vielleicht der vielversprechende Weg, versuchen, dieses Team um Luka Doncic herum in 3 Jahren zu maximieren, statt jetzt dieses Team zu maximieren.
Naja, du hast dann den 26-jährigen Williams in 3 Jahren.
Der bis dahin vielleicht weiterhin nur 40% seiner möglichen Spiele gespielt hat.
Das ist halt aber die Frage.
Klar, ich verstehe, also die Upside ist schon da. Naja, wir werden sehen. Wir lassen es auf uns zukommen, was die Lakers reißen können in dieser Saison.
Wir haben noch ein bisschen was zu tun, aber das ist die letzte Frage. Welche Teams im Westen sind Stand heute besser als die Lakers in der Playoff-Serie, wenn alle fit sind?
Also Thunder ist klar. Ich würde, lass mich mal kurz auf die Standings gucken, nicht, dass ich jetzt ein Team vergesse. Bei dem Punkt stimme ich dir aber übrigens absolut zu, dass man ist in the mix. Ich würde die Nuggets favorisieren in der Serie. Nicht krass, aber favorisieren. Golden State ist eine komplette Wildcard. Wenn Butler wirklich Himmi ist, dann würde ich auch die Warriors favorisieren. Aber da möchte ich jetzt einfach noch nicht von ausgehen. Und dann sehe ich die Lakers schon auf Augenhöhe mit Memphis und vielleicht Houston. Aber bei Houston, das hatten wir ja neulich schon davon, bin ich wahrscheinlich skeptischer als die meisten anderen.
Mit einem fitten Luca.
Ich mache mir wirklich riesige Sorgen um die Defense. Also, aber ja, klar, ein fitter Luca macht dich wahrscheinlich. Also, du bist definitiv in keiner Serie Underdog, außer gegen die Thunder. Aber ich finde, du bist auch nicht unbedingt krasser Favorit gegen Denver oder Memphis.
Okay. Kurz noch zu den Hornets. Ich verstehe nicht, warum sie ihn abgegeben haben. Aber wenn du den Gegenwert betrachtest, dann ist das eine Menge Gegenwert auf jeden Fall. Für Charlotte, die heimlich still und leise eine Menge Draftpicks jetzt angehäuft haben für die kommenden Jahre. Aber wie gesagt, wir reden hier über einen 23-jährigen Center, der gut zu LaMelo passt und gut zu Brandon Miller. Da verstehe ich ehrlich gesagt nicht wirklich, warum sie sich jetzt da von ihm getrennt haben. Aber wie gesagt, Gegenwert ist wunderbar. Kennard wird da gut reinpassen. Und die Picks wird man auch gebrauchen können. Aber wie gesagt, wenn der Plan der Lakers aufgeht, dann ist halt der 2031er Pick nicht wirklich viel wert. So. Und deswegen traue ich diesem Pick jetzt auch nicht so wirklich nach, so sehr, wie ich ihm nachgetraut hätte, wenn man ihn jetzt abgeben hätte, wenn man noch AD gehabt hätte. Weil dann ist ja die Ära nach LeBron dann noch extrem in der Schwebe. Und jetzt weißt du, die Lakers werden, sollte Luka nicht gehen, die nächsten 6, 7, 8 Jahre jede Saison komplett all-in gehen. Und dann scheiß ich halt auf diesen Pick.
Naja, frag mal Nico Harrison. Der würde dir da widersprechen, dass die Lakers auf jeden Fall die nächsten 10 Jahre gut bleiben. Aber ja, wahrscheinlich. Also klar, der 31er First ist viel, viel weniger wert, als er das gewesen wäre vor dieser ganzen Luca-Geschichte.
Macht den Deal noch schlechter aus Dallas Sicht, dass sie den Lakers so viel Stuff dagelassen haben, einem Western Conference-Konkurrenten, dass die jetzt einfach rausgehen konnten und ihren Kader nochmal verbessern konnten. Egal, was du jetzt davon hältst, sie sind durch diesen Trade jetzt besser, als sie vor dem Trade waren. Selbst wenn du diesen Trade langfristig nicht magst oder sagst, sie haben overpaid, sie sind heute besser, als sie es vor 12 Stunden waren.
Ja, definitiv.
Aber das darf man auch immer nicht vergessen. Also, dass die Mavericks den Lakers so viele Assets noch dagelassen haben, dass sie sich jetzt nochmal verstärken konnten, macht das nochmal ein bisschen schlechter, was man da gemacht hat. Ey, alleine, und damit können wir, lass uns auch dann über jemanden anderes reden, aber alleine, dass LeBron jetzt nicht mehr vom besten Wing-Defender des Gegners verteidigt wird, ändert halt alles. Das ist halt was mir auch gar nicht gleich so direkt aufgefallen ist, aber je mehr ich dann drüber nachgedacht habe, LeBron ist es gewöhnt, selbst jetzt mit Anthony Davis an seiner Seite, dass die defensive Attention auf ihm liegt und dass die besten Wing-Defender des Gegners an ihm dran sind. Und jetzt wird er halt einfach, wenn beide zusammen auf dem Parkett stehen, von Guards verteidigt oder dem schlechtesten Wing-Defender des Gegners. Jetzt konzentriert sich alles auf Luka und LeBron wird so wenig Aufmerksamkeit defensiv haben wie noch nie in seiner Karriere. Er wird nicht mehr 42 Minuten pro Abend die Offensive laufen müssen, weil Doncic das macht. Das heißt, wir dürfen erwarten, dass er defensiv wieder sich ein bisschen mehr anstrengt, dass er, wenn er dann offensiv Akzente setzt, das mit mehr Energie machen kann. Das ändert halt alles für LeBron. Und ich denke ganz ehrlich, dass auch sich auch LeBrons Karriere nochmal um mindestens mal 1-2 Jahre verlängert hat jetzt durch diesen Trade. Das ist was mir im Nachhinein jetzt noch so aufgefallen ist, dass, glaube ich, LeBron unfassbar davon profitieren wird, neben Luka zu spielen. Das ändert alles für LeBron.
Würde ich mitgehen, ja.
Ja.
Lass uns in den Osten rüber wechseln. Ich würde sagen, wir fangen mit Middleton an und danach erst Ingram.
Ingram müssen wir, glaube ich, auch gar nicht so viel zu sagen.
Ja, Ingram, also vielleicht müssen wir da mehr dazu sagen, weil Ingram verstehe ich einfach nicht. So zu Middleton, für Kuzma habe ich eine klare Meinung. Ich hasse es für die Bucks. Ich verstehe, dass man sich von Middleton trennen wollte, befürworte ich sogar. Es hat auch noch finanzielle Implikationen, dass man unter die Second Apron rutscht und vielleicht jetzt sogar nochmal einen kleinen Move heute machen kann im Laufe des Tages. Man gibt nicht super viel ab. Also wie gesagt, Middleton war sowieso ein riesiges Fragezeichen, was er dir geben kann in einem Playoff-Run, ob er dir überhaupt was geben kann. Du gibst AJ Johnson ab, bei dem wir schon kritisiert hatten, dass man ihn überhaupt gedraftet hat. Klar, könnte dumm aussehen in ein paar Jahren, wenn er sich gut entwickelt, aber der hat dir halt nicht weitergeholfen, jetzt einen Titel zu gewinnen mit Giannis und Dame. Und du gibst quasi einen First-Rounder ab und es wird dann 2028 der zweitbeste von Blazers, Bucks, Wizards sein. Also du hast 28 dann noch einen First-Rounder, das ist aber der schlechteste dann von diesen drei Teams. Ja. Aber es kommt halt Kyle Kuzma zurück, der, und ich glaube, so viel, also so einen minimalen Benefit of the Doubt gebe ich ihm schon, weil wir halt einfach in seiner Zeit bei den Lakers, unter anderem in dem Bubble Championship Team, wir haben schon gesehen, dass Kyle Kuzma ein sehr, sehr wertvoller Rollenspieler sein kann. Aber wir haben halt auch gesehen, wie er sich in den letzten Jahren in Washington von einem Good Stats, Bad Team Guy zu einem Bad Stats, Bad Team Guy entwickelt hat. Und die aktuelle Saison ist halt absolut unterirdisch. 93er Offensivrating und sein Career High liegt da übrigens bei 106. Also selbst in seinen besten Tagen war Kyle Kuzma nie ein effizienter Offensivspieler. Und er hat einen On-Off-Wert von minus 12 bei den Wizards. Also die Wizards sind 12 Punkte schlechter mit ihm auf dem Feld als ohne ihn. Bei den Wizards. Es ist wirklich, ich glaube, man kann nicht genug betonen, wie desolat das ist, was Kuzma aktuell spielt. Und mir ist leider jetzt im Laufe dieser Saison jeglicher Optimismus, dass er jetzt in dieses Bucks-Team reinkommt und plötzlich wieder ein wertvoller 3&D, der dir ein bisschen Secondary Creation gibt, der dir Athletik gibt, der dir ein bisschen Defense gibt. Dieser Spieler schlummert vielleicht noch irgendwo in ihm, aber ich habe aktuell keinen Grund davon auszugehen, dass die Bucks diesen Spieler bekommen. Ich weiß nicht, ob du optimistischer bist, aber ein Stück weit kann man das alles entschulden, weil du spielst bei den Wizards und natürlich juckt dich das da gerade nicht, was abgeht. Und wenn er jetzt wieder in relevanten Basketball reinkommt, dann wird das schon wieder. Das hätte ich zum Beispiel im vergangenen Sommer noch gerne gesagt. Und da haben wir auch spekuliert, welches Team. Er war bei Dallas im Gespräch und so. Aber die Saison, die er aktuell spielt, ist so desolat, dass mir da einfach der Glaube fehlt, dass die Bucks diese Version von Kyle Kuzma, die ihnen ja wirklich weiterhelfen würde, auch ein Upgrade wäre unter Umständen im Vergleich zu Chris Middleton. Ich glaube halt einfach nicht, dass sie die Version bekommen.
Das ist die große Frage. Ich halte es aber für wahrscheinlicher, als dass sie die Version bekommen, die er jetzt bei den Wizards war. Ich denke, das wird sich irgendwo in der Mitte einpegeln, aber eher in Richtung des alten Kuz, der damals eine vierte Option so bei den Lakers war. Ein guter Verteidiger, ein guter Cutter, ein guter Off-Ball-Spieler, ein guter Catch-and-Shoot-Spot-Up-Schütze, der sehr viele wertvolle Rollenspiele gemacht hat. Ich habe es am eigenen Leib erfahren, basically, als Lakers-Fan, dass er einem Championship-Team sehr dabei hilft, die Championship zu gewinnen. Und ich glaube, der Kontext in Washington ist halt einfach wichtig. Ja, er hat scheiße gespielt und das ist auch seine eigene Schuld irgendwo. Und gerade so Sachen wie Freiwurfquote, das hat dann auch wenig mit dem Teamkontext zu tun auf einmal. Aber so wie er eingesetzt wurde, so wie er gespielt hat, das war eine ganz andere Rolle, eine ganz andere Situation als an der Seite von Giannis und Dame bei einem Team, was wirklich gewinnen möchte, wo dann ernst gemacht wird. Ich gehe davon aus, dass wir einen sehr anderen Kyle Kuzma sehen werden in Milwaukee, als wir ihn in Washington diese Saison gesehen haben und letzte Saison gesehen haben. Ich glaube, er kann diesem Team weiterhelfen, aber dass man Middleton abgegeben hat, verstehe ich ja trotzdem nicht. Wenn jetzt noch irgendwie ein Move kommt, hätte man jetzt irgendwie versucht, Butler zu holen, weil man unter die Second Apron gekommen ist und da wieder mehr Freiheiten genießt, als man es sonst getan hätte, dann wäre das nachvollziehbarer gewesen. Aber wenn man jetzt nichts weiter macht und einfach nur so jetzt unter die Second Apron gekommen ist, einfach um unter der Second Apron zu sein, aber nicht um halt mit diesem Vorteil noch was zu machen, kann ich es halt nicht so wirklich nachvollziehen. Middleton ist nicht der Sündenbock in Milwaukee, ist nicht der Grund, warum dieses Team bisher den Erwartungen hinterherläuft, auch wenn es besser wurde. Ja, und den Rookie, den man jetzt abgegeben hat, konnte da nicht die Rotation cracken. Sicherlich zum Teil auch ein bisschen schade, weil die Bucks halt am Anfang der Saison so viele Spiele verloren haben, dass man dann einfach überhaupt nicht irgendwie experimentieren konnte. Wenn die Bucks irgendwie gut reingestattet wären, dann wäre das vielleicht auch alles ein bisschen anders verlaufen. Aber dadurch, dass man halt so schnell unter so großem Druck war, Spiele zu gewinnen, ja, hat sich da einfach dann auch nicht wirklich eine Chance ergeben. Ärgerlich für Milwaukee, dass ein weiterer First-Round-Pick, ja, jetzt irgendwie nichts geworden ist, so gerade als ein Team, was ja gehaltsmäßig so aufgestellt ist wie die Bucks in den letzten Jahren, da musst du halt immer mal auch so einen Draft-Pick hitten und es ist jetzt einfach so ein weiterer dieser Picks gewesen, wo man halt nicht gehittet hat. Aber der Verlust ist jetzt keine Katastrophe in meinen Augen, aber ich kann es im Großen und Ganzen nicht nachvollziehen, warum man das gemacht hat, auch wenn ich optimistischer bin, was Kuz Fit und seine Leistung da angeht, glaube ich, als viele andere und du ja auch in dem Fall.
Ja, wie gesagt, ich finde es in der Hinsicht okay, dass man das halt als Flyer macht. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, dass man sich von Middleton trennt. AJ Johnson, ja, tut dir nicht weh spielerisch. Der Pick-Swap ist es ja dann im Grunde, der wird dir wahrscheinlich nicht wehtun. Also, ja, du wirst wahrscheinlich sowieso den Schlechtesten. Also, ich weiß nicht, vielleicht sind die Blazers oder die Wizards besser als die Bucks 2028, würde ich jetzt mal nicht unbedingt drauf setzen. Könnte aber natürlich passieren in 3 Jahren. Vielleicht noch ganz kurz aus Wizards Sicht. Ja, finde ich okay. Also, dass du für Kuzma jetzt hier noch einen First Swap reinkriegst. Du kannst dir AJ Johnson angucken. Wer weiß, vielleicht entpuppt der sich wirklich als Piece. Der war ja in den Highschool Rankings, bevor er dann nach Australien gegangen ist, für seine Nicht-College-Saison dann war er hochgerankt. Jemand, der sicherlich ein großes Potenzial irgendwo mitbringt. Middleton hat im Sommer eine 34 Millionen Spieleroptionen. Könnte mir vorstellen, dass er die zieht. Außer er schafft es jetzt in der letzten Saisonphase, sich in Washington noch so ein bisschen ins Schaufenster zu spielen und vielleicht dann im Sommer irgendwo anders zu unterschreiben in einem Jahr, in dem ansonsten ja nicht allzu viele hochklassige Free Agents auf dem Markt sein dürften. Und selbst wenn, also aus Wizards Sicht, selbst wenn du Middleton nächstes Jahr behältst mit seinen 34 Millionen, vielleicht dann sogar irgendwann ein Buyout im Laufe der Saison oder du verschiffst ihn dann als halt großer Expiring. Finde ich okay von den Wizards. Ich glaube halt, wie gesagt, ich glaube, viele rund um die Liga sind dermaßen down, was Kuzma angeht nach den Leistungen. Das weiß ich nicht, ob du jetzt irgendwo noch so einen richtigen First und vielleicht so ein echtes junges Talent irgendwo bekommen hättest für Kuzma. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Deswegen aus Wizards Sicht solide, würde ich sagen.
Mhm.
Bitte erklär mir, warum die Toronto Raptors sich Brandon Ingram reinholen, der zu Saisonbeginn sehr gut aussah, das muss man ihm lassen, der bislang aber nur 18 Spiele gemacht hat, der generell in den letzten Jahren sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen hat, der eine sowieso schon volle Wing-Rotation mit Scotty Barnes, RJ Barrett, Grady Dick, der so ein kleines Breakout-Jahr hat und Oje Agbaji da irgendwie reinkommt und der im Sommer Unrestricted Free Agent wird, wahrscheinlich einen Max-Contract möchte. Ob er den bekommt, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich verstehe, dass der Gegenwert mit Bruce Brown und Olynyk und einem geschützten Pacers-Pick 2026 ist jetzt nicht riesig. Aber warum? Ich verstehe es wirklich nicht. Warum sollte Toronto Brandon Ingram wollen und den Ball aus den Händen von Barnes nehmen, von RJ nehmen und dann jetzt doch wieder so in Richtung Win Now gehen.
Auch wieder Play-in Abo mit dem Maß. Ich verstehe nicht, warum viele Teams in der NBA so erpicht darauf sind, im Mittelmaß zu landen. Und gerade wenn du so ein Talent wie Scotty Barnes in deinen eigenen Reihen hast, dann geht es ja eher darum, wenn du jetzt meinetwegen Win-Now-Spieler reinholst, dass es halt Win-Now-Spieler sind, die das Talent dieses Franchise-Prospects irgendwie ja zum Vorschein bringen und diesem Prospect dabei helfen. Und Brandon Ingram ist jetzt nicht der optimale Mitspieler, neben dem sich Scotty Barnes bestmöglich entwickelt. Und deswegen kann ich das nicht wirklich nachvollziehen. So, Brandon Ingram wird dann auch bald einen neuen Vertrag unterschreiben wollen. Und die Raptors haben jetzt schon sehr viel in den Büchern für Spieler wie Barnes, für Barrett, Quickly, der diesen Monstervertrag hat. Pirtle, also auch das wird ein super teures Team sein in nicht allzu langer Zeit, was halt aber nirgendwo hingeht. Deswegen keine Ahnung. Gegenwert nicht wirklich groß. Da hast du schon recht. Aber warum?
Weil, okay. Keine Ahnung. Freut mich irgendwo, dass du genauso ratlos bist. Ich hatte jetzt gedacht, weil, also wie du sagst, Mittelmaß Play-in-Abo. Jetzt gehen wir mal vom Best Case aus. So. Brandon Ingram, wie gesagt, sah ja nicht schlecht aus am Anfang der Saison. Er bleibt fit. Er kommt zurück auf dieses All-Star-Niveau, das er ja sogar mal hatte in seiner Anfangszeit bei New Orleans. Ja, und dann hast du ein Trio aus Barnes, RJ und Ingram, die sich ja dann selbst im Best Case, wenn sie super miteinander koexistieren, nehmen die sich ja trotzdem irgendwo Dinge weg. Und dann hast du Dick noch dazu und Quickly noch dazu und Pöltl noch auf der 5. Und dann ist das höchste der Gefühle wahrscheinlich mal irgendwie in den Erstrunden aus. Ja, toll. Ach, keine Ahnung. Ich hatte mich so gefreut, dass die Raptors endlich mal nach diesem jahrelangen Rumgeeiere seit dem Titel 2019, dass man dann endlich mal Siakam weg und OG weg und Van Vliet gut ziehen lassen in Free Agencies, war vielleicht nicht die cleverste Entscheidung, aber auch mal weg. Und jetzt geht's in die Richtung und das ist Scotty Barnes Team und gute Moves gemacht. So der RJ, dass man sich RJ reingeholt hat, hat sich als super gut entpuppt. Der Grady Dick Pick sieht langsam aber sicher. Dick Pick. Der Grady-Pick sieht langsam aber sicher richtig gut aus. Agbaji, kleines Mini-Breakout gehabt, so Rebuild, aber trotzdem irgendwo noch so ein bisschen fun und relevant und irgendwie jetzt nicht super rosige Zukunft, aber Optimismus. Und jetzt holst du halt Brandon Ingram da rein. Ich verstehe es nicht, keine Ahnung.
Ich verstehe es auch nicht.
Naja. Bisschen Zeit hätten wir noch. Wollen wir in aller Kürze und Würze über so ein paar der kleineren Moves, also vielleicht dann doch jetzt noch ein paar Worte zu Valanciunas und vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte zu Daniel Theis, der ja jetzt auch ein neues Zuhause gefunden
hat. Du
darfst, sonst
gerne. Ein paar Worte los, also dann habe ich noch eine mini-kleine Trivia, die zum Thema passt und dann...
Ah ja, nice, okay. Valanciunas habe ich ja vorher schon so kurz angerissen. Also... Ja, wahrscheinlich hätte CJ Sissoko einfach keine Rolle in dem Team gehabt und dann packst du noch zwei Zweitrunden-Picks mit drauf und holst dir mit Valanciunas einen etablierten Big Body Big rein. Ich hasse den Move jetzt nicht, aber so richtig verstehen tue ich ihn auch nicht. Klar, du hast dann deine Litauen-Connection mit Sabonis, vielleicht auch irgendwie so ein bisschen ein Chemistry und ein Locker-Room-Ding, aber du wirst in den Playoffs sowieso deine 35 plus Minuten mit Sabonis auf der 5 spielen. Du wirst die beiden ja nicht zusammenspielen. Und ich finde, die Backup-Fünfer-Minuten waren mit Alex Len und dann auch ein bisschen mit Trey Lyles eigentlich auch schon ganz gut abgedeckt. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass du halt vielleicht ein bisschen eine Versicherung reinholst für Playoff-Serien gegen einen Jokic, gegen einen AD. Einfach da nochmal so ein Big Body drin haben. Und wie gesagt, der Gegenwert ist jetzt nicht die Welt. Ja, aber... So richtig verstehen tue ich es jetzt auch nicht, warum die Kings Valanciunas brauchen. Gleiches gilt wahrscheinlich für Daniel Theis bei den Oklahoma City Thunder. Ja. Da haben die Thunder den Pelicans so ein bisschen Relief gegeben. Die Pelicans sind mit dem Trade, das war noch vor der Ingram-Geschichte, sind sie unter die Luxussteuergrenze gerutscht. Und die Thunder, also haben sogar sich noch das bezahlen lassen mit einem Zweitrunden-Pick oder zwei Zweitrunden-Picks sogar. Ich glaube, es waren sogar zwei. Ich gucke nochmal nach nebenher. Ja, keine Ahnung. Also Chet wird bald zurückkommen. Dahinter hast du Jalen Williams, der jetzt bislang die, also Jalen Williams, der Big Williams, der jetzt bislang die Backup-Fünfer-Minuten hauptsächlich hinter Hartenstein ausgefüllt hat. Ab und zu siehst du immer noch so ein bisschen small mit zum Beispiel J-Dub auf der 5. Ich weiß nicht, ob Theis überhaupt mal eine Minute sehen wird in diesem OKC-Team. Spätestens wenn dann Chet zurück ist, dann ist die Center-Rotation einfach voll. Aber ja, tut ja safe. Auch nicht weh, wenn du ihn drin hast. Selbst wenn er jetzt nicht rausgekauft werden sollte, was natürlich sein könnte, tut ja nicht weh. So, vielleicht hat Hartenstein mal Foul Trouble. Vielleicht ist Jalen Williams verletzt jetzt noch und dann hast du so eine Zeit, die du noch überbrücken musst für ein paar Wochen, bis Chet dann zurückkommt. Aber der soll ja wirklich bald zurückkommen. Ja, weiß ich nicht. Aber also ich denke jetzt nicht für Daniel Theis. Da würden wir uns was vormachen, wenn wir sagen würden, oh, jetzt hier die Chance nochmal für Daniel, sich bei einem Contender zu helfen und so. Ich denke, das ist es leider nicht.
Mhm.
Ein Second-Round-Pick ist es, was sie abgegeben haben.
Ja, bin ich bei dir. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das den Thunder irgendwann so ein bisschen zum Verhängnis wird, dass sie hier nicht so komplett all-in gehen und jetzt hier schon wieder anfangen, Gehälter aufzunehmen und sich das mit Draft-Picks bezahlen zu lassen. Also vielleicht hat Sam Presti irgendwie eine ganz große Vision, was mit all diesen Second-Roundern und langfristig First-Roundern werden soll. Aber hättest du mir jetzt der Deadline irgendwie gesagt, ey, die Thunder machen einen Move und dann wäre das der Move gewesen, hätte ich auch so gesagt, so Bro, like why? So, dann holt euch lieber Cameron Johnson rein oder macht noch irgendwas. Deswegen, in der NBA geht's sehr, sehr schnell. Und klar, OKC ist der große Favorit. Im Westen, gar keine Frage, die Saison. Aber ein Trip zu den Finals ist nicht garantiert. Und ich frage mich so ein bisschen, ob sie jetzt nicht diese Trade-Deadline noch nutzen sollten, um vielleicht noch sich mehr Sicherheit zu schaffen, diesen Westen zu gewinnen und sich da noch ein bisschen absetzen können. Weil wer weiß, was passiert.
Ich habe vorher noch vergessen, die Bucks bekommen übrigens noch Jericho Sims. In diesem Middleton-Kuzma-Szenario haben sich die Knicks da noch mit eingeschleust. Weiß ich nicht, ob das überhaupt einen Unterschied macht, dass die Bucks jetzt noch Jericho Sims haben. Ein Move, über den wir vielleicht noch kurz sprechen können. Dallas schickt Quentin Grimes und den Philadelphia 25er Second Round Pick, den sie hatten, nach Philadelphia für Caleb Martin. Das ist ein Move, den ich irgendwie für beide Seiten mag, muss ich sagen. Wie waren deine Gedanken dazu?
Boah, Grimes ist jünger und besser als Martin und verdient weniger. Deswegen mag ich den Move für Dallas jetzt nicht so sehr. Warum magst du ihn denn für beide Seiten?
Naja, für die Philly-Seite, weil er jünger und besser ist und weniger verdient. Und für die Dallas-Seite, weil Martin, glaube ich, dann doch noch der bewährtere Playoff-Spieler ist, der als klassischer 3-and-D-Guard-Wing ganz gut passt an die Seite von Kyrie und Davis. Der, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er nochmal hier in seine, dass er nochmal zu Michael Jordan mutiert, wie in dieser Serie gegen Boston damals für die Miami Heat. Aber der, glaube ich, einfach die sicherere Wette ist in dem Playoff-Kontext im Vergleich zu Grimes. Und deswegen holt sich Dallas hier noch so ein bisschen Veteranentum und Playoff-Erfahrung rein. Das ist so, Ich finde es jetzt nicht geil so. Sicherlich hätte Grimes im Best Case mehr liefern können. Aber ich glaube, Martin ist vielleicht so ein, ja, die, wie gesagt, die sicherere Wette, wenn es dann in die Playoffs geht.
Keine Ahnung. Kann nicht so wirklich nachvollziehen, was Dallas sich in den letzten 4-5 Tagen so gedacht hat. Trivia noch, oder?
Ja, sehr gerne. Hau raus.
Die passt zum Thema, denn durch den Chris Middleton-Trade gibt es jetzt nur noch 4 Spieler, die seit der 2014-15er Saison beim gleichen Team sind in der NBA.
Wow.
Also 4 Spieler, die 2014 schon bei dem Team waren, bei dem sie heute sind und auch in der Zwischenzeit nicht weg waren von diesem Team. Nenn mir bitte diese 4 Spieler.
Oh,
2 sind
geile
easy,
Frage.
3 sind machbar, den 4. Da hättest du meinen großen Respekt, wenn du auf den kommst.
Also, 2 sind easy, sagst du?
Ja.
2 sind easy. Naja, Steph Curry und Draymond Green, das sind die beiden.
Genau, das sind die beiden leichten.
Okay, einer ist machbar. Seit 2014 beim gleichen Team. Darf ich mir die Standings der 2014er, 15er Saison vor Augen rufen.
Ja.
Du sagst es so, als würdest du glauben, dass mir das überhaupt nicht hilft. Einfach um mich nochmal zu erinnern, was denn da hier, also klar, ist bei den Blazers nicht, Grizzlies glaube ich auch nicht, dass da noch jemand da ist. Clippers safe nicht. Rockets safe nicht. Mavericks nein. Spurs, Pelicans, Thunder, Suns, Jazz, Nuggets. Nuggets? Jokic?
Mm-mm.
Wann wurde denn Jokic gedraftet?
2014, aber spielte da noch nicht in der NBA in seinem ersten Jahr.
Verdammt. Murray wurde später gedraftet wahrscheinlich. Mm-hmm. Boah, das ist richtig schwer. Hawks? Nein. Cavaliers? Nein. Bulls? Glaube ich auch nicht. Raptors? Nein. Wizards? Pff, nee. Giannis?
Ja.
Okay. Und der vierte ist quasi unmöglich.
Mhm.
Ist jetzt natürlich eine Challenge.
Oh, warte. Warte. Da muss ich kurz hier. Ich habe jetzt nämlich den vierten nochmal gecheckt. Und der vierte, ey, kannst du dir das vorstellen? Der ist dieser Tweet, das stimmt einfach nicht. Ha. Der vierte war nämlich mal, Gray Area. Der vierte spielte in zwei, okay, nee, ist doch richtig, der Tweet stimmt doch, aber der Spieler hat nicht seine gesamte Karriere bei diesem Team verbracht. Der vierte Spieler ist 2014-15 in die NBA gekommen, hat 5 Spiele absolviert für ein anderes Team. Und seit dann spielt er für sein jetziges Team ohne Unterbrechung. Er spielte 2014-15 für 5 Spiele in Boston, bevor er dann wechselte.
Aha.
Und seitdem für ein einziges NBA-Team spielt. Und wenn ich es dir sage, wirst du denken, ja, fuck, stimmt. Aber du kommst nicht drauf.
5 Spiele für Boston und dann getradet und seitdem für ein Team. Nee, keine Ahnung. Ich würde da jetzt, glaube ich, lange rumeiern.
Dwight Powell für die Dallas Mavericks.
Ah.
Scheint sich nicht allzu gut mit Luca verstanden zu haben, sonst hätten sie ihn wahrscheinlich weggetradet irgendwann in den letzten Jahren.
Dwight Powell, nicht schlecht. Nee, da wäre ich in. Da hättest du mir 40 Guesses geben können. Wäre ich nicht drauf gekommen.
Aber jetzt, wo man es dann erfährt, ist so, ja, stimmt. Der ist wirklich schon immer da.
Wenn man es weiß, macht Sinn.
Ja, dachte ich, passt zum aktuellen Anlass.
Oh jemine.
Gut, dann haben wir es doch. Vielleicht zum Ende noch mal ganz kurz die aktuelle Info, dass bei unserer Florida-Community-Reise, die im April stattfindet, ganz spontan ein Platz frei geworden ist. Wir haben nämlich einen unserer Florida-Teilnehmer dieser seit Monaten ausgebuchten Reise, der lieber mit uns auf den New York Christmas Trip kommen möchte, mit seinem Sohn dann zusammen und deswegen gerne kurzfristig noch abspringen möchte von diesem Florida-Trip und dementsprechend ist da jetzt ein Platz frei. Also wenn jemand von euch Bock hat, mit mir und 10 anderen, also praktisch zu 12, Anfang April nach Florida zu fliegen, zuerst 6 Nächte in Miami und dann 4 Nächte in Orlando, der kann sehr, sehr gerne eine E-Mail schreiben an die Mailadresse, die wir euch unten in die Folgenbeschreibung hauen. Dazu natürlich auch der Link der Website, wo nochmal alle Infos stehen. Wir sehen 5 NBA-Games, 3 in Miami, ohne Jimmy Butler jetzt anscheinend, aber dafür mit Andrew Wiggins. Und zwar gegen Milwaukee, Philadelphia und die Grizzlies. Und dann geht's ab nach Orlando, wo wir dann 2 Spiele sehen werden. Einmal gegen den amtierenden Champion aus Boston und gegen die Atlanta Hawks. Unser Hotel in Miami ist 2 Minuten weg vom Strand. Zu Fuß ist es der absolute Wahnsinn. Da waren wir letztes Jahr auch schon. Du gehst aus der Tür raus, gehst einmal über die Straße und bist in South Beach, am Beach. Nice. Unser Hotel in Orlando ist 5 Minuten zu Fuß weg von der Arena. Da war uns die Arena-Nähe super wichtig. Wie immer, fettes Programm. Everglades, Bootfahren in Miami, schöne Stadtrundfahrt, Little Havana, Little Italy, alles da in Miami, uns angucken, was geht. Wir werden nach Key West runterfahren. Das ist auch ein Tagesausflug, der es in sich hat. Viel shoppen. In Orlando sind die ganzen Freizeitparks, Disney World, Universal Studios, alles mögliche, Freizeitparks, Aquaworld, da kommt man in Orlando auf jeden Fall auf seine Kosten. Also wer Lust hat, da super spontan mitzukommen, der kann sich gerne melden bei uns und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Das noch die ganz kurze Info. Ansonsten sind wir durch für heute.
Wir behalten natürlich für euch im Auge, was jetzt heute noch bis 21 Uhr passieren könnte. Und wie gesagt, wenn dann nochmal Moves kommen, die sich lohnen zu besprechen, dann werden wir das wahrscheinlich in der Supporter-Folge tun, die wir morgen aufnehmen. Und wenn ihr wollt, guckt da rein, hört da rein, wenn es denn soweit kommen sollte. Außer es passiert jetzt ein geisteskranker Blockbuster noch. Kevin Durant doch noch getradet zu den, was weiß ich, Washington Wizards. Dann überlegen wir uns natürlich, ob wir hier auch in den öffentlichen Feed nochmal hüpfen. Mal schauen. Wir lassen es auf uns zukommen. Vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Einschalten. Macht's gut, Leute. Liebe geht raus. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.